Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Heute ist Freitag, also ein bisschen früher als sonst. Und das hat auch einen Grund. Also bei uns ist gerade irgendwie ein bisschen viel los. Ein paar Sachen, von denen ihr auch schon wisst, ein paar vielleicht, von denen ihr noch nicht wisst. Also lasst euch überraschen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Und deswegen versuchen wir irgendwie so ein bisschen immer früher aufzunehmen. Was heute zumindest gelungen ist. Ich klopfe uns auf die Schulter.
Ja. Ja, sowieso. Also wir sind auch schon die nächste Folge oder ja, die nächste Folge ist auch schon fast fertig. Habe ich gestern eine Nachtschicht eingelegt, muss jetzt auch nur noch einmal kurz korrigiert und dann aufgenommen werden. Wir sind richtig um die Woche sehr fleißig genutzt.
Und bevor wir aber jetzt mit der heutigen Folge loslegen, machen wir hier einmal ganz kurz Werbung.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Und das war's auch schon mit der Werbung. Ich habe den Fall für heute vorbereitet. Und das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen, du auch, Marieke. Und dann geht es jetzt los. Wir haben in der Vergangenheit ja schon den ein oder anderen Fall vorgestellt, der in einer typisch US-amerikanischen Kleinstadt gespielt hat. Und da fallen dann gerne Beschreibungen wie, hier kannte wirklich jeder jeden oder man fühlte sich so sicher, dass man nicht einmal die Haustür abschließen musste. Oder sowas wie Verbrechen? Nein, die gab es in Stadt XY so gar nicht. Nein, alle sind immer freundlich, hilfsbereit. Es ist ein Ort, an dem man die Nachbarin, ihre Familie und die Familie ihrer Familie bereits seit Generationen kannte. In der Kleinstadt, die wir für unseren heutigen Fall besuchen, sieht das aber ein wenig anders aus. In den 90er Jahren hat die Kleinstadt Dryden im Bundesstaat New York gerade mal 3000 Einwohner. Auch sie sind sympathische, höfliche Menschen, Familien, die in ihren kleinen Häusern einem ganz normalen Alltag nachgehen. Genau wie viele andere Menschen in anderen Städten der USA möchten sie einfach nur ihr Leben leben, ihren Kindern beim Abschluss der Highschool zusehen, ihnen die Möglichkeit geben, aufs College zu gehen, sie dabei unterstützen, Berufe und Berufungen anzustreben, ohne sich dabei um die Gefahren der Welt da draußen sorgen zu müssen. Auch wenn man gerne die Augen vor der harten Realität des Alltags verschließen würde, werden die Bewohner von Dryden regelmäßig daran erinnert, dass sie nicht in einer Utopie leben, dass sie nicht immun gegen Grausamkeit, Verbrechen und Leid sind. Ihre Haustüren werden abgeschlossen. Ihre Gedanken von den vielen Schicksalsschlägen eingenommen, die sich wie ein dunkler Schleier über die Stadt legen. Hier in Dryden wird immer darüber geschmunzelt, wie bewölkt es ist und dass ihre Stadt nie das Sonnenlicht zu Gesicht bekäme. Dass das düstere Wetter, das die Stadt umgibt, ein Vorbote für die Grausamkeiten sein könnte, hätte aber niemand ahnen können. Und dass man sie später als Dorf der Verdammten betiteln würde, sogar darüber spekulieren würde, ob ein Fluch über Dryden liegt, auch das hätte wohl niemand für möglich gehalten. Es ist Freitagabend, der 4. Oktober 1996 und die 17-jährige Tiffany betritt das Sportfeld ihrer Highschool. Der Rock ihrer lila-weißfarbenen Uniform weht im Wind. Die ersten Menschen versammeln sich auf den Rängen, tuscheln. Man hört vereinzelt Lachen und als Captain der Cheerleader überkommt Tiffany so etwas wie Vorfreude. Auch wenn es in diesem Moment schwer ist, an einen motivierenden Tanz gepaart mit Schlachtrufen überhaupt zu denken, denn die ganze Stadt, Tiffany eingeschlossen, hat eine ganz schön schwere Zeit hinter sich. Fast 2 Jahre liegt der Tag zurück, der für Tiffany alles verändert hat. Die Wunden, die an diesem Tag entstanden sind, wurden zwar vernäht, haben aber tief sitzende Narben hinterlassen. Sie haben einen Teil von Tiffany verändert. Sie vorsichtiger gemacht, haben die Leichtigkeit einer Heranwachsenden gestohlen und sie ernster und vor allem trauriger gemacht. Ein Dauerzustand, den man keinem Kind, das das ganze Leben ja noch vor sich hat, jemals wünschen würde. Aber jeder Gedanke an eine Zeit davor, an eine Zeit vor diesem dunklen Kapitel, ist eingefärbt mit einem Schmerz, der einfach nicht zu verdauen ist. Jede schöne Erinnerung ist wie mit einem Filter belegt, der sowohl Lächeln als auch Tränen ins Gesicht zaubert. Die Erinnerung an gemeinsame Abendessen mit der ganzen Familie, das Bild ihres Vaters Steven mit der umgedrehten Käppi auf dem Kopf, das strahlende Lächeln, wenn er in eine Packung Kekse griff oder den Löffel mit Erdnussbutter in Vanilleeis steckte. Ihr Vater war ein richtiges Schleckermaul und so einfach zufriedenzustellen. Gutes Essen und seine Familie. Mehr wollte er nicht. Sie erinnert sich noch an seine Worte, seinen Blick, wenn er sie und ihre Schwestern bei den auf sie zugestimmten Spitznamen ansprach. Shrimp, so hatte er Tiffany liebevoll genannt. Und auch ihre Eltern hatten eigene Kosenamen für sich. Turtle und Turkey, ein bunter Zoo, der ihr Zuhause mit Leben erfüllte. Damals waren sie noch so glücklich gewesen. Eine perfekte Bilderbuchfamilie. So hatte es Tiffany stets in Erinnerung behalten. Doch dann, am 29. Dezember 1994, veränderte sich alles und aus Bilderbuch wurde Horrorfilm. Ihr Vater Steven hatte es sich an dem Abend vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Er hatte ein paar Kekse verputzt, ein Bier getrunken und sich dann auf den Weg ins Schlafzimmer gemacht, um den nächsten Tag ausgeruht starten zu können. Eine friedliche Stille erfüllte das Haus. Die Schlafzimmertüren waren verschlossen, hinter ihnen schlummerten die Familienmitglieder und tauchten in die Welt der Träume ein. Während die Familie schlief, erreichte in den frühen Morgenstunden ein Mann ihre Haustür, der diesem Zustand ein Ende setzen würde. Er griff nach der mitgebrachten Shotgun, zielte auf das Türschloss und feuerte, um sich Eintritt verschaffen zu können. Im Inneren des Hauses traf der bewaffnete Mann zunächst auf Tiffany, die die Geräusche wahrgenommen hatte und aus ihrem Zimmer spähte. Er war kein Unbekannter für sie, auch nicht für den Rest der Familie. Es war ein junger Mann, der ihre abendlichen Gespräche seit längerer Zeit eingenommen hatte. Zunächst im guten, dann im schlechten Sinne. Denn vor ihr stand der 19-jährige Ex-Freund ihrer Schwester Amber. J.P. Merchant, so hieß der junge Mann, der mit seinem guten Aussehen bereits viele Mädchenherzen erst für sich gewinnen und dann brechen konnte. Amber und er hätten nicht gegenteiliger sein können. Sie ein quirliger Cheerleader, brav, aus gutem Hause, er ein James Dean-Verschnitt, der als Bad Boy in der Gegend bekannt war. Ihr Image war jedoch nicht das Einzige, was die beiden trennte. Auch ihre Gefühle füreinander waren ziemlich unterschiedlich und unerwarteterweise für JP war es nicht das Mädchen, das sich Hals über Kopf in ihn verliebte, sondern er in sie. Und Amber hatte die Neugier zwar in seine Arme getrieben, sich jedoch schnell in Langeweile verwandelt und aus diesen wieder herausbefördert. Ihre Beziehung, wenn man diese so nennen mag, endete auf ihren Wunsch und ohne sein Einverständnis, wie es schien. JP stellte Amber nach und diese beschwichtigte ihren Ex so gut sie nur konnte, sprach stundenlang mit ihm am Telefon, versuchte die Trennung so sanft wie möglich über die Bühne zu kriegen. Ohne Erfolg. Denn JPs Verhalten wurde immer besorgniserregender. Er drohte Amber, gab an, ganz genau zu wissen, wo sie sich wann aufhalten würde und versicherte ihr, dass er sich das Leben nehmen würde, wenn sie nicht wieder mit ihm zusammenkäme. Am 27. Dezember ging Amber daraufhin gemeinsam mit ihrer Mutter zur Polizei, um Strafanzeige zu stellen. JP wurde daraufhin festgenommen, am nächsten Tag jedoch wieder freigelassen und konnte somit mit den Terroranrufen wieder weitermachen. Wieder stolzierte die besorgte Mutter in die Polizeistation, erklärte, dass sich jemand diesem Jungen mal annehmen müsse und man versicherte ihr, einen Polizeibeamten vor ihrem Haus zu platzieren. Der war am 29. Dezember bis in die Abendstunden eingesetzt worden, beendete seine Schicht jedoch ohne einen Ersatz anzufordern. Und ohne den Streifenwagen vor der Tür und mit einem Gewehr in der Hand war es für JP ein leichtes gewesen, ins Innere zu gelangen. Ich werde sterben. Das waren Tiffanys Gedanken, als sie JP in die Augen blickte. Sie drehte sich um, verschloss die Tür und hoffte, dass er nicht zu ihr kommen würde. Und dabei wusste sie insgeheim, dass er es gar nicht auf sie abgesehen hätte, dass er zu Amber wollte und dass es nichts gäbe, was ihn von diesem Weg abbringen würde. Wie oft hatte sich Tiffany danach gefragt, ob sie etwas an den nächsten Abläufen hätte ändern können. Hätte sie was verändern können? Hätte sie ihn übermannen können? Oder wäre sie dann bloß auch erschossen worden? Denn binnen weniger Sekunden, nachdem JP die Tür zu Ambers Schlafzimmer geöffnet hatte, löste sich ein tödlicher Schuss, der nicht das junge Mädchen, sondern ihren Vater Steven, der sie beschützen wollte, traf. JP flüchtete daraufhin, stieg in seinen Wagen und fuhr auf direktem Wege zum Friedhof. Dort griff er nach seinem Gewehr, legte es sich an den Kopf und tötete sich selbst. Tiffanys Vater Steven war ein beliebter Coach an der Dryden High School und ein empathischer Lehrer an der Dryden Elementary. Als man seinen Tod verkündete, waren es nicht nur die Herzen seiner Familie, die brachen, sondern die Herzen zwei ganzer Schulen, die in viele winzig kleine Teile zersprangen. Sei aggressiv. Ein »Ich kann das nicht« gibt es in unserem Hause nicht. Die Ratschläge ihres Vaters klingen noch immer in Tiffanys Ohren. Jetzt, 2 Jahre später, hat sie wieder ein vorsichtiges Lächeln aufgesetzt. Für sich selbst, für ihre Zukunft. Aber in diesem Moment vor allem für eine Stadt, die einen Schicksalsschlag nach dem anderen ertragen muss. Das kleine Kuhdorf Dryden, wie es von den umliegenden Großstädtlern genannt wird, in dem nicht jeder jeden kennt und Zusammenhalt doch großgeschrieben wird, war einst ihr sicherer Hafen. Großflächige Grundstücke, auf denen kleine und größere Häuser Platz finden, umgeben von vielen anderen Städtchen und Dörfern, die dann in Dryden zusammenfinden, weil sich hier die Schulen befinden. Unter anderem auch die Dryden High, die Schule mit ihrem tiefgrünen Rasen, ihren Sportanlagen, einem Eisring, großen Tannenbäumen und einem lachsfarbenen Gebäude, das über 700 Schüler und Schülerinnen vereint. Eine Schulgemeinschaft, die für ihre Sportmannschaft, die Purple Lions, brennt, die sich vor der Spielsaison in Camps um Lagerfeuer versammelt, voller jugendlicher Freude ihre Ferien genießt und deren Herzen jetzt mit einer gewissen Schwere erfüllt sind. Heute brauchen sie einen Grund für Euphorie, für die knisternde Elektrizität, die während Sportveranstaltungen entstehen kann, die Funken sprühen lässt, die sich bald auf jeden Sitznachbarn, jede Sitznachbarin übertragen können. Sie brauchen einen Grund zur Hoffnung. Denn Tiffany weiß, egal wie aggressiv sie heute ist, egal wie viel Mühe sie und ihr Team sich geben werden, jeder einzelnen Person auf der Tribüne würde auffallen, dass heute ein Footballspieler auf dem Platz fehlt. Scott Pace. Ein talentierter Sportler, der inoffizielle Kapitän der Mannschaft, ein beliebter, gut aussehender Junge mit dunklen Haaren, der in dem letzten Jahr angefangen hatte, seine Emotionen in Gedichten zu verarbeiten. Er hätte auf dem Spielfeld stehen müssen, hätte wie immer mit einer Motivationsrede dafür gesorgt, dass man voller Optimismus ins Spiel startet. Aber von dem Trikot mit seiner Nummer fehlt an diesem Abend jede Spur. Denn vor nicht einmal einem Monat ist Scott gestorben. Nach dem Training war er mit 2 Freundinnen in ein Auto gestiegen. Sie waren unterwegs gewesen, als ein Truck direkt in sie hineinraste. Scott hatte keine Chance. Er war sofort tot und die Nachricht über sein Ableben lähmte eine ganze Stadt. Nicht nur, weil der Tod eines so jungen Menschen immer herzzerreißend ist, sondern auch, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, wie seine Familie das ertragen sollte. Und wieso sie nun zum wiederholten Male so viel Leid erfuhren. Denn ein Jahr zuvor war bereits Scotts Bruder Billy bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er saß auf der Rückbank eines Wagens, der von der Straße abgekommen war und dann mit großer Geschwindigkeit gegen ein Ortsschild fuhr. Für seine Familie war das der absolute Albtraum. Der Schmerz so unbeschreiblich, dass man ihn gar nicht vorstellen kann, außer man hat es selbst erlebt. Für Scott brach eine ganze Welt zusammen. Er hatte nicht nur einen Bruder, sondern auch seinen besten Freund verloren. Wie geht man mit einem solchen Schmerz um? Wie verarbeitet man den allerschlimmsten Verlust? Eine Frage, die sich Scott lange Zeit nicht beantworten konnte. Er schrieb Gedichte, wandte sich ab, weil er andere mit seinen Emotionen nicht überfordern wollte. Als er irgendwann zurück aufs Spielfeld ging, um sich abzulenken, aber auch um zu seiner zweiten Familie zurückzukehren, wurde er dort mit Applaus und Umarmungen empfangen. Er war nicht allein. Er musste nicht allein damit umgehen. Sie alle konnten ihren Schmerz miteinander teilen. Das Loch, das Billys Tod hinterlassen hatte, gemeinsam stopfen, bis es nicht mehr so weh tat. Dryden hatte in seiner Geschichte noch nie so viele Menschen auf einer Beerdigung gesehen wie der von Billy. Eine Stadt hatte sich versammelt, um einen talentierten Jungen, der bekannt für seine Wärme und seine auffällig roten Haare war, die letzte Ehre zu erweisen. Ein Jahr später gab es keine große Beerdigung für Scott. Seine Eltern hätten es nicht ertragen können. Stattdessen lasen sie bei einem Gedenkgottesdienst ein Gedicht von Scott vor. Let me feel the rain, let it release my pain. Wann immer es regnet, solle man an Scott denken, wünschte sich seine Mutter, die in eine Welt zurückkehren musste, in der sie innerhalb eines Jahres beide Kinder verloren hatte. Man hat gesagt, es würde wieder bergauf gehen. Man würde heilen, sich wieder aufrappeln und man würde wieder die ersten lachenden Gesichter vernehmen können. Aber wenn man innerhalb von 2 Jahren den Trainer und 2 Schüler derselben Highschool verliert, dann dauert es wohl länger als 1 Monat, um über den letzten Verlust hinwegzukommen. Dann ist der Wunsch, nach vorne zu blicken, zwar da, aber immer noch sehr harte Arbeit und das Lächeln, das ihre Lippen ziert, wohl eher einstudiert als ehrlich. Und deshalb brauchen sie heute Hoffnung. Deshalb sollen Tiffany und die anderen Cheerleader heute, am 4. Oktober 1996, dafür sorgen, dass aus dem aufgesetzten Grinsen eine ehrliche Emotion wird. Das ist natürlich ganz schön viel Druck, dem das erfahrene Team aber gewachsen ist. Seit 12 Jahren ist die Mannschaft der Dryden High ungeschlagene Siegerin der lokalen Meisterschaft. Ihre Choreografien sind so aufwendig, so aufregend, dass manche nur wegen ihnen zum Football kommen und dann etwas enttäuscht sind, wenn das eigentliche Spiel losgeht. Motiviert geht die 17-Jährige auf die anderen Cheerleader zu, erwartet vielleicht kleine Nervosität vernehmen zu können, aber vor allem Vorfreude in ihren Augen erblicken zu können. Und ist überrascht, als sie stattdessen mit Sorge konfrontiert wird. Die anderen Mädchen in ihren Uniformen, die bald für Freude sorgen sollen, sind mit einer wilden Mischung an Emotionen gefüllt, die sich in ihrer Mimik und Gestik zeigen. Jen und Sarah waren heute nicht in der Schule. Eine Aussage, die ihre Sorge zu erklären versucht und sich doch so viel harmloser anhört, als es sich für die Mädchen anfühlt. Was? Tiffany muss diese Information erst einmal verarbeiten. Sie sieht die beiden Mädchen bildlich vor sich. Die kleine Sarah Haney, ihr Flyer, das Mädchen, das in die Luft katapultiert wird und dann in die sicheren Arme der anderen Cheerleader findet. Und Jennifer Bolduc, größer und stärker, ihre Foundation, das tragende Element einer Pyramide. Die beiden sind Juniors, wurden von Tiffany selbst ins Team aufgenommen und eingelernt und sie lieben das Cheerleader-Dasein. Wie könnten sie auch nicht? Die Cheerleader waren die Stars der Schule, wie eine Mischung aus Model, Schauspielerin und Starathletin. Sie wurden angehimmelt, bestaunt. Das typische Klischee, das man auch aus Filmen kennt, in denen die hübschen Cheerleader die Flure der Highschool entlang stolzieren und diese regieren. Nur, dass nicht alle Stereotype, die in den Filmen gerne benutzt werden, wahr sind. Ihre Gruppe ist nicht zickig, eingebildet, denkt nicht, dass sie etwas Besseres wären, nur weil sie eine süße Uniform tragen. Die allermeisten von ihnen sind wirklich gute Menschen. Ehrlich, aufopferungsvoll, empathisch. In all der schweren Zeit, die nicht nur Tiffany, sondern auch die anderen durchgemacht haben, hat sich gezeigt, wie wichtig ihr Zusammenhalt und ihre Empathie war. Und wie ehrlich ihre Freundschaften zueinander waren. Auch Sarah und Jennifer sind bekannt für ihre Aufrichtigkeit, für den Optimismus, für ihre freundliche, aber auch entschlossene Art. Jen, wie sie von den allermeisten liebevoll genannt wird, ist groß gewachsen, hat lange blonde Haare, ein ausdrucksstarkes Gesicht und ein ansteckendes Grinsen, das von einem Ort zum nächsten reicht. Sie ist diszipliniert, weiß genau, was sie will und engagiert sich nicht nur in allen möglichen sportlichen Bereichen, sondern auch im Freiwilligendienst im Krankenhaus. Sie ist immer so happy, immer am Kichern und unglaublich kreativ. Manchmal füllen sie und die anderen Cheerleader kleine Süßigkeiten-Tüten für die Footballspieler, so als Motivation. Und ihre waren immer die besten, voller kleiner Überraschungen, genau wie sie selbst. Sarah ist Jens beste Freundin und das bereits seit ihrer Kindheit. Die beiden 16-Jährigen sind unzertrennlich und verbringen jede freie Minute miteinander. Viele von diesen freien Minuten gibt es nicht, denn genau wie Jen hält sich Sarah mit allerlei Hobbys und Verpflichtungen beschäftigt. Sie macht Leichtathletik, hat gerade ihren Führerschein gemacht, geht gerne auf Konzerte ihrer Lieblingskünstlerinnen, wie zum Beispiel Alanis Morissette, und engagiert sich ebenfalls ehrenamtlich. Neben all ihren Verpflichtungen, dem Sport, der Schule, die sie alle sehr ernst nimmt, findet Sarah aber auch Zeit für soziale Kontakte, die ihr nämlich mindestens genauso wichtig sind wie die Noten, die sie schreibt. Trotz des knappen Zeitbudgets arbeiten beide Mädchen neben der Schule, um sich etwas Geld für ihre gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit ihrer Freundesgruppe dazu verdienen zu können. Denn davon gibt es neben all ihren To-Dos natürlich auch jede Menge. Und genau daran denkt Tiffany auch zuerst. So zuverlässig die beiden auch sind, sie sind doch jung, möchten Spaß haben und vielleicht ist ihnen einfach etwas dazwischen gekommen oder sie wollten einfach Schule schwänzen. Wenn sie sich richtig erinnert, dann hatte Jen doch auch die letzte Nacht bei Sarah geschlafen, weil ihre Eltern für ein paar Tage weggefahren waren. Sturmfreie Bude also. Vielleicht hatten sie nach der Übernachtungsparty gar keine Lust auf Schule. So sehr sie sich auf diesen Erklärungsversuch einlassen will, wird es doch immer schwieriger für Tiffany, je weiter sie den Gedanken spinnt. Denn wenn die beiden nicht in der Schule waren, dann dürften sie auch nicht zum Cheerleading. So waren die Regeln. Und dass die beiden das riskieren würden, ist einfach unvorstellbar. Sie würden nicht einfach nur ein Hobby vernachlässigen, sie würden auch die anderen im Stich lassen. Und das klingt überhaupt nicht nach Jen und Sarah. Mit einem letzten Funken Hoffnung, dass die beiden gleich zu ihnen eilen würden, mit einer aufregenden Geschichte, die alles erklärt im Gepäck, warten sie. Und warten und warten. Bis irgendwann das Footballspiel losgeht und die Cheerleader gesammelt aufs Spielfeld gehen und sich direkt auf die Bänke setzen und dort weiter warten. Sie singen nicht, schreien ihre Parolen nicht in die Ränge. Es gibt keine Pyramide an diesem Tag. Wie könnten sie auch, wenn man ihnen ein Glied ihrer Kette ausgerissen hatte? Wenn das Gewicht der letzten Jahre gepaart mit dem Warten zu einem Stein in ihrem Bauch wird? Noch bevor das Spiel zu Ende ist, betritt ein State Trooper das Haus von Sarah und ihrer Familie. Jennifers Eltern haben einen befreundeten Captain aus dem Headquarters in Sydney, New York, verständigt, als diese von dem Fernbleiben ihrer Tochter erfahren haben. Sie kennen den erfahrenen Ermittler, weil er, genau wie sie, in Dryden lebt und auch Kinder hat. Jennifers Vater Ron wendet sich mit einer flehenden Bitte an seinen Bekannten. Er hat Angst, dass die Polizei nicht schnell genug handeln würde, dass man zunächst abwarten müsse, dass Jennifer bestimmt zurückkommen würde und dass man die Vermutung in den Raum stellen würde, dass die Mädchen vielleicht einfach abgehauen wären. Das würde ja regelmäßig passieren, würde man ihm sicherlich sagen. Eine verständliche Angst, die sicherlich bei vielen Elternteilen präsent wäre, die um das eigene Kind bangen und sich doch selbst so sicher sind, dass es keine einfache Erklärung dafür gibt. Die ihre Kinder ja am allerbesten kennen, ihr Verhalten einschätzen können und daher am liebsten sofort einen riesigen Suchtrupp losschicken würden. So schnell geht es dann doch nicht, aber, so versichert man Ron, man würde jemanden zu ihm schicken. Und tatsächlich steht schon bald ein Ermittler vor Sarahs Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Schließlich haben die Mädchen die Nacht hier verbracht, weil ihre Eltern, die sich mittlerweile auch auf dem Rückweg befinden, nicht zu Hause waren. Es ist eine ungewöhnliche Situation, denn eigentlich würde man in einem solchen Fall erstmal Polizeibeamte losschicken, um die Situation einschätzen zu können und abzuwägen, ob Ermittlungen überhaupt notwendig sind. Dass hier also bereits ein ranghohes Mitglied zu Jennifers Familie und den anderen Freunden und Bekannten stößt, die bereits im Inneren des Hauses warten, das ist keine Routine. Und doch scheint es eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Denn der Ermittler macht sofort einige alarmierende Beobachtungen. Er bittet die anderen, aus dem Haus zu treten und sichert das Innere dann als Tatort ab. Denn dass hier ein Verbrechen geschehen ist, scheint mehr als wahrscheinlich. Zum einen lassen sich an unterschiedlichen Stellen im Inneren des Hauses Kampfspuren ausmachen. Im Badezimmer wurde der Duschvorhang hinuntergerissen und die Seifenschale, die an der Wand angebracht war, liegt zerbrochen am Boden. Trotz dieser Kampfspuren können die Ermittler keine Einbruchsspuren finden. Es stellt sich also die Frage, wie die Person ins Innere gelangen konnte. Hat er oder sie an der Tür geklopft? Wurde von den Mädchen vielleicht ins Innere gelassen? Kannten sie die Person vielleicht sogar? Oder gab es einen anderen Eintrittspunkt, wie zum Beispiel ein offenes Fenster oder die offene Garage? Weil man im Badezimmer Jennifers Uniform an einem Handtuchhalter und Sarahs Uniform im Keller vorgefunden hatte, nimmt man an, dass die beiden noch dabei waren, sich für die Schule fertig zu machen. Es war ein Spieltag, das heißt, die Mädchen hätten an diesem Tag ihre Uniform getragen. Das passt auch zu der Aussage eines Klassenkameraden der Mädchen. Dieser hat nämlich die Nacht mit Sarah und Jennifer im Haus verbracht, damit die beiden keine Angst haben müssen. Eigentlich wäre ihre Freundin Katie auch dabei gewesen, die hatte sich aber spontan gegen eine Verabredung entschieden. Ihr Mitschüler war dann zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr morgens aufgebrochen. Die Mädchen hatten sich da noch fertig gemacht, um in die Schule zu gehen. Dort sind sie aber nie angekommen. Was auch immer geschehen ist, muss sich also danach zugetragen haben, höchstwahrscheinlich in den frühen Morgenstunden des 4. Oktobers. Den Ermittlern gelingt binnen kürzester Zeit ein erster, wenn auch zutiefst verstörender Durchbruch in dem Fall. Der Wagen von Sarahs Familie, ein Chevy Lumina, den man am Haus nicht vorfinden konnte, wird etwa 7 Meilen vom Haus entfernt auf dem Parkplatz einer Firma, die Angelzubehör herstellt, gefunden. 2 uniformierte Sergeants nähern sich dem Fahrzeug, bereiten sich bereits auf das Allerschlimmste vor, als sie den Kofferraum mit großem Kraftaufwand öffnen. Eine erste kleine Erleichterung durchflutet ihre Körper, als sie im Inneren nicht die beiden jungen Mädchen erblicken. Ein Gefühl, das jedoch nicht von Dauer sein würde. Denn auch wenn die beiden nicht im Fahrzeug sind, scheinen sie es doch mal gewesen zu sein. Die Ermittler entdecken im Inneren Blutspuren, Schmutz, Holzstücke und Tannennadeln. Der gesamte Innenraum des Wagens ist außerdem mit Motoröl beschmiert, möglicherweise ein Versuch, Beweismittel zu vernichten. Dass Täter oder Täterin bedacht darauf war, keine Spuren zurückzulassen, lässt sich auch an den einzigen Fingerabdrücken feststellen, die man sichern konnte. Es sind diamantenförmige Abdrücke, die so hinterlassen werden, wenn man Handschuhe, zum Beispiel Gummihandschuhe, trägt. Wer auch immer die Tat begangen hat, deren genaues Ausmaß sie ja noch nicht einmal kennen, hat also geplant gehandelt. Es war keine spontane Handlung aus dem Affekt heraus, sondern kaltblütig und berechnend. Und damit ist Täter oder Täterin äußerst gefährlich. Um diese Person ausfindig machen zu können, sprechen die Ermittler mit möglichen Zeugen und Zeuginnen. Zunächst mit den Mitarbeitenden der Firma, neben der das Fahrzeug gefunden wurde. Und die haben tatsächlich etwas Ungewöhnliches beobachtet. Ein Mann hatte sich in der Nähe des Autos befunden und dieser trug lange gelbe Gummihandschuhe. Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte lichtes, dunkles Haar und war ziemlich stämmig gebaut. Es ist ein Anfang, eine Sichtung, die zumindest eine erste vorsichtige Suche nach dem Täter erlaubt, auch wenn die Priorität zu diesem Zeitpunkt natürlich immer noch ist, Sarah und Jennifer zu finden. So geht am nächsten Tag, dem Samstagmorgen also, die Suche nach ihnen, aber auch nach weiteren Hinweisen weiter. Überall werden Plakate aufgehängt, Flyer verteilt und Belohnungen versprochen. Ein Helikopter kreist über der Kleinstadt und überall, ja wirklich überall ist Polizei. Mal uniformiert, mal in Zivil, halten sie die Augen offen und konfrontieren jeden, der sich ungewöhnlich verhält. Einer dieser Menschen ist der direkte Nachbar von Sarah und ihrer Familie, John Andrews. Er und seine Frau sowie ihr 6-jähriger Sohn, der auf die Grundschule in Dryden geht, gehört zu den wenigen, die sich nicht an der Suche beteiligen oder sonderlich viel Emotionen zeigen. John erklärt, dass er Sarah gar nicht gekannt hat, dass er kaum einen Satz mit ihrer Familie ausgetauscht hätte. Eine seltsame Vorstellung finden die Ermittler, die sich jedoch zu bewahrheiten scheint, als auch Sarahs Familie zu Protokoll gibt, dass sie die Andrews gar nicht wirklich kennen würde. Sie hätten noch nie gesprochen, sich einander nicht einmal vorgestellt und das, obwohl sie jetzt schon 2 Monate Seite an Seite wohnen. Es gab keinen Streit oder sowas, keine negativen Gefühle, eher Gleichgültigkeit für die jeweils andere Familie. Trotzdem lässt es die Ermittler nicht los, dass alle Häuser in Dryden, McLean und anderen angrenzenden Gemeinden Kerzen in ihre Fenster stellten, um Sarah und Jen nach Hause bringen zu können, und nur das Fenster von John Andrews dunkel blieb. Während die Ermittler nun Informationen über John und andere mögliche Verdächtige sammeln, verbreiten sich erste Gerüchte wie ein Lauffeuer in Dryden. Es ist nicht nur die Sorge um die beiden, die die Menschen erfüllt, sondern auch die Angst vor einem unbekannten Bösewicht auf ihren Straßen. In Tiffanys Gedanken breiten sich die allerschlimmsten Horrorvorstellungen aus. Was, wenn es jemand ist, der es auf Cheerleader abgesehen hat? Sie lebt gerade mal 5 Minuten von Sarah entfernt. Was, wenn sie die Nächste ist? Nach allem, was sie und ihre Familie bereits durchmachen mussten, fühlt sich Tiffany nicht mehr sicher und fleht ihre Mutter an, die Stadt zu verlassen. Und diese stimmt zu. Sie packen ein paar Kleidungsstücke und andere Notwendigkeiten in eine Tasche, setzen sich ins Auto und fahren zu Tiffanys Großeltern, die in Pennsylvania leben. Sie verlassen eine Stadt, die allen nur Böses zu wollen scheint. Sie fliehen vor der Angst, dem Schmerz, der bei so vielen Menschen Einzug findet und mit jedem Tag, an dem zwei so junge Menschen nicht nach Hause zurückkehren, immer größer wird. Am Sonntagabend, etwa 2 Tage, nachdem die beiden als vermisst gemeldet wurden, haben sich die Ermittler auf 4 Verdächtige fokussiert. Sie sammeln Informationen zu ihnen und erhalten auch allerhand Hinweise aus der Bevölkerung. Ihr Telefon steht nicht still, die Leitungen glühen mit manchmal mehr und manchmal weniger hilfreichen Auskünften. Dass es am Ende einer dieser Anrufe sein würde, der aus den 4 Verdächtigen einen einzigen macht, war zwar die Hoffnung gewesen, aber ist nur selten Realität. In diesem Fall würde sich dieser Wunsch jedoch erfüllen. Es ist Annes unsichere Stimme, die durch die Leitung dringt und versucht zu erklären, was sie an diesem Wochenende erlebt hat und warum sie glaubt, dass die Polizei informiert werden sollte. Anne ist Anfang 30, früher ebenfalls Schülerin der Dryden High School gewesen und arbeitet nun in einem Krankenhaus, in dem auch Jennifers Mutter angestellt ist. Als Anne von dem Verschwinden der beiden Mädchen erfuhr, war sie schockiert und vor allem besorgt um ihr Wohl und das Wohl ihrer Kollegin. Wie mag es Jennifers Mutter gerade gehen? Wie geht sie mit der Ungewissheit und einem Schmerz um, den man sich gar nicht vorstellen möchte? Während Anne in Gedanken bei Jennifer, ihrer Mutter und auch Sarahs Eltern ist, wird sie mit einem besorgniserregenden Anruf konfrontiert. Anne und ihr Verlobter besitzen eine kleine Hütte in einem abgelegenen Waldgrundstück, die sie sowohl für sich selbst als auch für Freunde und Familie nutzen. Am Freitag, dem Tag, an dem die Mädchen verschwunden sind, wollte ein Familienfreund die Hütte besuchen, um dort ein paar Tage zu campen. Als er jedoch eintrat, fiel ihm sofort etwas Ungewöhnliches auf. Und das trotz der Dunkelheit, denn die kleine Hütte besteht nur aus einem einzelnen Raum und hat keine Elektrizität. Trotzdem sieht er beim Betreten eine Pfütze auf dem Boden. Sein Begleiter hat in diesem Moment nach seiner Taschenlampe gegriffen und beleuchtete die Flüssigkeit. Ihr Atem stockte. Es war nicht Wasser, wie vielleicht vermutet, sondern es war Blut. Nachdem man Anne darüber in Kenntnis gesetzt hatte, machte die sich gemeinsam mit ihrem Verlobten sofort auf den Weg in die Hütte, um sich selbst ein Bild davon machen zu können. Ein erschreckendes Bild, wie sich herausstellen würde. Denn auch für sie schien es nun unmissverständlich klar zu sein, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Und sie ahnte auch was. Ihr ganzer Körper reagierte auf ihre dunkle Vorahnung. Sie wollte die Gedanken nicht zulassen. Und trotzdem merkte sie, wie erste kleine Bauchschmerzen aufkamen. Zunächst fuhren Anne und die anderen zur nächsten Polizeidienststelle, aber dort trafen sie niemanden an und sie machten sich auf die Suche nach dem nächsten Telefon, um dann die Polizei telefonisch verständigen zu können. Kurz nach Annes Anruf treffen Polizeibeamte ein, um sich die Hütte einmal genauer anzuschauen und sich auch mit den Anwesenden zu unterhalten. Sie stellen dabei erstaunlich spezifische Fragen, ob Anne oder ihr Verlobter jemanden aus McLean kennen würden und wer sich sonst so in der Hütte aufgehalten hatte und ob sie jemanden kennen würden, der in der Nähe der vermissten Mädchen gewohnt hatte. Die Fragen machen Anne klar, dass ihre Vorahnung, der kleine Stein im Bauch, nicht unbegründet ist. Es ist keine wirkliche Überraschung. Sie hatte irgendwie damit gerechnet und sich selbst auch einen Plan zusammengelegt, mit dem sie leben können würde. Sie würde ihre Vermutung nicht in Worte fassen, außer jemand fragt sie konkret. Das war ein Kompromiss, der ihr Gewissen erleichtert hatte. Und die Fragen des Beamten hätten nicht konkreter sein können. War jemand aus ihrer Familie zuletzt in der Hütte? Ja, beantwortet Anne wahrheitsgemäß. Ihr Bruder war den ganzen Sommer über immer mal wieder hier. Wie heißt ihr Bruder? Sein Name ist John Andrews. Und jetzt geht alles wahnsinnig schnell. Anne wird relativ unsanft zur Seite geschoben. Der Beamte, der sich mit ihr unterhalten hat, läuft zum leitenden Ermittler und berichtet, was er da soeben erfahren hat. Und Anne würde sich am liebsten übergeben. Sie liebt ihren Bruder. Sie wollte ihn beschützen, aber sie musste das Richtige tun. Sonst hätte sie sich das niemals verzeihen können. Der Abend geht in die Nacht über und bald bricht auch der Morgen an, begleitet von einer traurigen Gewissheit. Unter den nun verbesserten Lichtverhältnissen entdeckt der Suchtrupp in der Nähe der Hütte mehrere abgetrennte Körperteile. Später werden in einem weiteren Suchradius immer mehr Leichenteile gefunden, stets entlang einer Hauptstraße, vermutlich aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen. Die Gewissheit über den Tod von Sarah und Jennifer ist schmerzlich, aber es ist noch so viel schrecklicher, dass man nun weiß, auf welch grausame Art und Weise sie getötet wurden. Es ist ein derart entsetzliches Bild, dass die Ermittler es unter keinen Umständen weitergeben möchten, solange sie es nicht unbedingt müssen. Während also Mitschülerinnen, die Eltern der beiden, Lehrkräfte und so viele Menschen, die bei der Suche helfen wollten, am Montag immer noch Flyer aufhängen, sind diese bereits veraltet. Denn, so verkündet die Polizei am selben Tag, Sarah und Jennifer sind tot. Sie würden nicht mehr zurückkehren. Auch die Lehrkräfte der Dryden High School erhalten diese Informationen in Form von Notizen und müssen sie nun vor ihren Klassen verkünden. Es bricht eine Flutwelle an Emotionen aus. Von unergründlicher Trauer bis hin zu tiefer Verzweiflung, Hysterie und Schmerz. Ein Gefühl, nichts mehr fühlen zu können, macht sich breit. So viele junge Menschen werden plötzlich mit einem Verlust konfrontiert, den sie kaum ertragen können. Es wird geschrien, geweint. Man flüchtet in die Turnhalle und in die Arme anderer Schülerinnen und Schüler. Die Geräuschkulisse lässt nur erahnen, wie tief der Schmerz sitzen muss. Und die Schulleitung reagiert sofort. Es wird professionelle Hilfe angefordert. Psychologen und Psychologinnen werden bereitgestellt, um dabei zu helfen, mit einer solchen Ausnahmesituation klarzukommen und diese nicht alleine bewältigen zu müssen. Denn es ist klar, dass weder Lehrkräfte noch Eltern diese wichtige Aufgabe übernehmen können oder sollten. Es ist wichtig, jetzt da zu sein, zuzuhören, um den Schaden so gut wie möglich einzudämmen. Es gilt, das Risiko für weitere Traumata oder sogar posttraumatische Belastungsstörungen zu minimieren und ein Auffangnetz zu bieten in einer Zeit, die sich wie ein freier Fall anfühlen muss. Als man kurz darauf bei einer Versammlung fragt, wer in diesem Raum gerade Angst habe, schießen viele Hände in die Luft. Sie haben Angst vor dem, was passiert ist, vor der Welt da draußen, vor ihrer Heimat, die sich langsam aber sicher wie eine Kleinstadt aus einem Stephen King-Roman anfühlt, die von Monstern beherrscht wird. Während eine ganze Schule in Angst und Schmerz versinkt, wird John Andrews parallel dazu an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Auf dem Revier angekommen, behauptet er den ganzen Freitag nur zu Hause gewesen zu sein. Auf die Tat und den Verdacht ihm gegenüber angesprochen, verweigert John jede weitere Aussage. Er würde nur noch in Anwesenheit eines Anwaltes sprechen. Dass die eine Aussage, die sie von ihm erhalten haben, nicht der Wahrheit entspricht, wissen die Ermittler bereits. Denn seine Schwester Anne hatte zu Protokoll gegeben, dass John am Freitagabend zu ihr gekommen war. Sie wohnt nur eine Meile vom Fundort des Wagens entfernt. Und als John vor ihrer Tür stand, war er voller Motoröl und erklärte, dass er an seinem Wagen herumgeschraubt hatte und fragte, ob Anne ihn nicht nach Hause fahren könne. Den ganzen Tag zu Hause war er also nicht, im Gegenteil. Ohne weitere Einblicke von John in die Tat und seine Motivation bleibt den Ermittlern nicht viel übrig, als zu spekulieren. Und doch gibt es dafür genug Stoff, wenn man einmal in Johns Vergangenheit blickt. Denn in John Andrews Leben spielt Gewalt seit jeher eine große Rolle. Sein Vater, John Senior, war mehrmals in Vietnam stationiert und erhielt nach einer Verletzung auch das Purple Heart, das Verwundetenabzeichen. Johns Vater kämpfte und opferte Teile seiner Gesundheit für das Land, das er so liebte. Als Patriot durch und durch scheint jedoch diese Fähigkeit der Liebe nur einem Land und nicht seinen eigenen drei Kindern vorbehalten gewesen zu sein. Sie lernten ihren Vater als Mann mit starkem Alkoholkonsum und strengen Erziehungsmethoden, wenn man diese denn so nennen mag, kennen. Schläge mit dem Gürtel und Gewalt im Allgemeinen stand bei ihnen an der Tagesordnung. Und vielleicht ging es John Senior auch nie um Erziehung, sondern immer nur um Frustration und Unzufriedenheit. Denn er kehrte aus Vietnam als veränderter Mann zurück. Verletzt und ohne klare Zukunftsperspektiven, da es kaum Jobs für jemanden wie ihn gab. Er nahm kleine Gelegenheitsjobs an, er hat Teller abgewaschen. Doch das Geld reichte nicht aus, um seine Familie über die Runden zu bringen. Im Jahr 1978 musste die Familie Privatinsolvenz anmelden und die Gewalt eskalierte daraufhin immer mehr. Im Jahr 1985 wurde er dann festgenommen, weil er ein minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht hatte. John Jr., der, wie die beiden Mädchen, für deren Tod er festgenommen werden würde, ebenfalls auf die Dryden High School geht, wird in dieser Zeit als freundlicher, aufgeschlossener Junge beschrieben, der schon früh eine Leidenschaft für Autos entdeckt hat. Das harte Pflaster seines Zuhauses scheint man ihm von außen nicht anzumerken. Er lebt vergnügt, hat viele Freunde und Hobbys, er spielt Football, bastelt an Autos herum und nimmt auch an Autorennen teil. An der Highschool lernt er auch seinen Sweetheart und seine spätere Ehefrau Patricia kennen. Die beiden heiraten und John tritt 1991 in die Air Force ein. Zu seinem Vater John hat er zu diesem Zeitpunkt kaum eine Beziehung und doch ist es ein ziemlich schwerer Schlag für den jungen Mann, als er erfährt, dass sein Vater Suizid begangen hat. John und seine Familie werden bald darauf auf einer Basis in Deutschland stationiert und freundet sich dort auch mit vielen ansässigen Paaren an. Eines Nachts wird eine dieser Freundinnen von einem Mann mit Skimaske überrascht. Der Mann klopft an ihre Tür, dringt ins Innere ein und versucht, sie zu vergewaltigen. Die Frau wehrt sich so gut sie nur kann. Sie beißt in den Daumen ihres Angreifers, was ihn nur noch gewalttätiger macht. Er greift nach einer Hantel, die er selbst mitgebracht hat, und schlägt der Frau damit mehrmals auf den Kopf. Benommen greift sie nach der Skimaske, zieht sie vom Gesicht des Mannes und blickt in die Augen einer bekannten Person. John Andrews, der sich als Freund ausgegeben hatte. Da dies nicht die erste Beschwerde gegen John ist und man auch die Hantel mit dem Blut und den Haaren der Frau in Johns Besitz gefunden hat, wird er zu 5 Jahren Haft verurteilt, von denen er 3 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis verbüßt. 1994 wird er nicht nur aus dem Gefängnis entlassen, sondern auch unehrenhaft aus dem Dienst. John zieht daraufhin mit seiner Familie nach McLean, bezieht 1994 das Haus, das 2 Jahre später in den Fokus der Ermittlungen rücken würde. Dort scheint er einen Neuanfang anzustreben. Er bewirbt sich um eine Arbeitsstelle bei einer Firma namens Gallery Machines und trägt bei seinem Bewerbungsgespräch seine Militäruniform. Darauf angesprochen erklärt er, dass er den Dienst freiwillig verlassen hätte, weil das mit einem Familienleben einfach nicht vereinbar war und er einfach mehr Zeit für sich und seine Familie haben wollte. Den wahren Grund für sein Ausscheiden werden seine Kollegen und Kolleginnen erst viel später von der Presse erfahren und werden schockiert darüber sein. Denn niemand hätte zu dieser Zeit ahnen können, dass ihr John zu solcher Gewalt fähig war. Es ist ein klassischer Fall von, das hätten wir ihm niemals zugetraut. Er war immer so durchschnittlich, so normal. Ein Satz, der oft fällt und verkennt, dass es oft ganz normale Menschen sind, die zu extremen Verbrechen fähig sind. 1995 wird er diese Arbeitsstelle verlassen und einen Job in der gleichen Firma annehmen, in der auch seine Mutter tätig ist. Dort wird er bis zu seiner Festnahme arbeiten und ebenfalls als ganz normaler, höflicher und freundlicher Mitarbeiter beschrieben werden. Im August 1996, also gerade mal 2 Monate vor der Tat, beziehen Sarah und ihre Familie das Haus neben John Andrews und werden zu Protokoll geben, dass sie noch nicht einmal seinen Vornamen kannten. Andere Nachbarn werden bestätigen, dass John und seine Familie isoliert gelebt hat, dass man kein nachbarschaftliches Verhältnis zueinander hatte, sondern sie ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Wie ist es dann also zu der Tat gekommen? Und was war das Motiv? Eine Frage, die sich nicht nur die Ermittler, sondern auch eine ganze Stadt zu stellen scheint. Nachdem jedoch immer mehr Informationen zu John und seiner Vergangenheit durch die Presse bekannt gegeben werden, scheint zumindest ein bisschen Klarheit ins Dunkel gebracht worden zu sein. Dass John bereits zuvor verurteilt wurde, dass er gegenüber Frauen gewalttätig war, dass sein Vater ein Kind missbraucht hatte, für viele bietet dies eine erste Erklärung, die sie irgendwie auch beruhigt. Zumindest passt das alles zu dem Bild des grausamen Täters, das sich in ihren Köpfen bereits abgezeichnet hatte. Erste Spekulationen über ihn als möglichen Serientäter und Stalker machen ebenfalls schnell die Runde. Erst leise und dann immer lauter. Selbst die Polizei äußert den Verdacht, dass es möglicherweise auch andere Opfer gegeben haben könnte. Es sind Aussagen, mit denen Johns Verteidigungsteam ganz und gar nicht einverstanden ist. Wie soll man nach all dem Gerede bitte eine unvoreingenommene Jury finden? Wie sollen sie ihren Mandanten bitte verteidigen, wenn sich bereits eine ganze Stadt seiner Schuld bewusst zu sein scheint? Sie fordern eine Gag-Order, also eine Nachrichtensperre, die jedoch von dem Gericht nicht durchgesetzt wird. Weil es auch bereits genug Gesetze über die Verbreitung von Informationen in einem solchen Fall gäbe und nichts, was abgedruckt wurde, der Unwahrheit entspräche. Und so berichtet die Presse weiter von dem aktuellen Stand der Ermittlungen und wird am 25. Oktober, also 3 Wochen nach der Tat, von einer Auto- und Hausdurchsuchung berichten, die einige Beweise zutage gefördert hat. Unter anderem stellt die Polizei folgende Dinge sicher: gelbe Gummihandschuhe, mehrere Äxte, ein blutbeflecktes Handtuch, Holzstücke, die ebenfalls Blut aufweisen und die man zu verbrennen versucht hat, Panzertape, Motoröl, ein blaues Bettlaken, Kleidung, Schuhe, eine Dose Pfefferspray und eine handgezeichnete Karte, die die Ortschaften aufweist, an denen Leichenteile gefunden wurden. Diese und viele anderen Beweise werden am 1. November einer Grand Jury vorgestellt, die sich dafür entscheidet, John in insgesamt 26 Punkten, darunter Kidnapping, sexuellen Missbrauch und First-Degree-Murder anzuklagen. John wird daraufhin zurück in seine Zelle gebracht, die sich im Hochsicherheitstrakt befindet und in der er alleine untergebracht ist. Obwohl Johns Verhalten keinen Anlass dazu bietet, wird er aufgrund möglicher Suizidgefahr unter Beobachtung gestellt. Das bedeutet, dass alle seine Aktivitäten überwacht werden und ein Aufseher alle 15 Minuten nach dem Rechten sieht. Einen Tag später, um 1.30 Uhr morgens, wird John tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hatte sich mit seinen Schnürsenkeln erhängt. Dieser Fund ist besonders schockierend, weil es seit 11 Jahren keinen Todesfall in diesem Gefängnis gegeben hatte und dieser Raum extra so konstruiert wurde, damit man Suizide ausschließen kann. Es gibt zum Beispiel keine Haken an der Decke und die Kleiderhaken sind so angebracht, dass sie abfallen würden, wenn zu viel Gewicht auf sie ausgeübt wird. Neben der Frage, wie das also überhaupt möglich ist, werden viele andere Fragen mit Johns Tod für immer unbeantwortet bleiben. Auch wenn viele Beteiligte erleichtert darüber sind, keinen Prozess durchstehen zu müssen, hat man doch das Gefühl, dass damit auch die abschließende Gewissheit fehlt. Und auch wenn man die Wahrheit nicht hundertprozentig kennt, so lässt sich anhand der gesicherten Beweise zumindest eine Theorie der Abläufe und der Motivation formen. Die Theorie, dass John eine Obsession mit dem hübschen Mädchen nebenan entwickelt hatte. Dass die Taten seines Vaters möglicherweise doch Spuren hinterlassen haben. Dass er Sarah 2 Monate lang beobachtet hatte und als ihre Eltern verreisten, seine Chance gesehen hatte. Er hatte daraufhin alle Vorkehrungen getroffen, war maskiert zum Haus seiner Nachbarin gegangen und hatte sich durch die Garage Eintritt verschafft. Ob er wusste, dass Jennifer an dem Tag da sein würde? Ob es überhaupt einen Unterschied gemacht hätte? Wahrscheinlich nicht. Mit dem Pfefferspray in der Hand überwältigte er die Mädchen, die wahrscheinlich noch dabei waren, sich für die Schule fertig zu machen. Danach hatte er die beiden im Kofferraum positioniert und sich auf den Weg zur abgelegenen Hütte seiner Schwester gemacht. Was dort genau geschehen ist, wissen wir nicht, aber es muss unglaublich grausam gewesen sein. Wir wissen, dass er Sarah und Jennifer tötete, sie zerstückelte und dann die Leichenteile auf dem Rückweg verteilte. Danach bearbeitete er den Wagen, überschüttete diesen und sich selbst mit Motoröl und stellte ihn auf einem Parkplatz ab, ging dann zu seiner Schwester, um sich nach Hause fahren zu lassen. Anne findet die Vorstellung, dass ihr Bruder so extreme Taten begangen hat, gruselig. Wir beide wurden gleich erzogen, wir haben dieselben Werte mitbekommen, uns wurde beigebracht, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir es selbst wünschen würden. Es ist gruselig, weil ich nicht verstehen kann, was ihn dazu bringen würde, so etwas zu tun. Und damit steht sie nicht alleine da. Niemand kann verstehen oder gar nachvollziehen, warum 2 16-jährige Mädchen, Sarah und Jennifer, so brutal aus dem Leben gerissen wurden. Nicht nur ihre Hinterbliebenen, eine ganze Stadt, die umliegenden Ortschaften, waren wie in Schockstarre nach der Tat. Ein Gefühl von stetiger Unsicherheit machte sich breit. Viele von ihnen waren zu jung, um auch nur ansatzweise auf eine solche Angst vorbereitet zu sein. Und wer wäre das schon, ganz egal ob jung oder alt? Eine solch grauenhafte Tat kann Menschen zerstören, kann sie trennen oder auch manchmal das genaue Gegenteil hervorrufen. So schien es in diesem Fall. Der Verlust, die Trauer hatte sie einander noch näher gebracht. Junge Menschen, die man oft für egoistisch und unerfahren hält, für die diese Eigenschaften auch irgendwie zum Erwachsenwerden dazugehören, zeigten eine Fürsorge und Empathie, die bewundernswert war. Fremde lagen sich in den Armen, Zuspruch und Umarmungen wurden an jeden verteilt, der es brauchte. Bei einer Trauerveranstaltung für Sarah und Jennifer soll es dann auch nicht mehr um ihren Tod, sondern vor allem um ihr Leben gehen. Fotos auf großen Leinwänden werden in der Sporthalle verteilt. Fotos von den beiden, wie sie sich für einen Abschlussball fertig gemacht haben. Fotos in ihren Cheerleading-Uniformen. Fotos, wie sie Kerzen auf einer Geburtstagstorte auspusten. Auf jedem einzelnen strahlen die beiden um die Wette. Erinnerungen werden ausgetauscht. Ein Lehrer erzählt von einer Erinnerung. Es war ein Tag, an dem Jennifer ihn gleich dreimal gefragt hatte, wie es ihm gehen würde. Und die erklärte die wiederholte Frage damit, dass sich ja etwas geändert haben könnte in den letzten Stunden. So war Jennifer. Besorgt, interessiert, auf eine ehrliche Art und Weise. Sarah kam regelmäßig zu spät zum Unterricht. Als Erklärung dafür gab sie an, dass es einfach zu viele Menschen gäbe, mit denen sie sich unterhalten wolle. Zu viele Freundschaften, zu wenig Zeit. Das war Sarah. Es wird ein Zitat aus dem Film It's a Wonderful Life zitiert. Ein Film, der, so munkelt man zumindest, inspiriert von Dryden gewesen sein soll. Jedes Mal, wenn ein Glöckchen klingelt, bekommt ein Engel seine Flügel. Eine ganze Sporthalle hebt in diesem Moment ihre kleinen Glöckchen in die Luft und erschafft ein einzigartiges Musikstück, das ihrer Trauer Gehör verleihen soll. Alle hatten Jahr für Jahr trauern müssen, erschüttert von einem Verlust nach dem anderen. Ist es ein Fluch? Hat der Satan Besitz von der Stadt ergriffen? Sind sie wirklich die Stadt der Verdammten? So werden die Geschehnisse in Dryden beschrieben, und doch ist es etwas zu einfach gedacht. Es ist zu leicht zu glauben, dass eine übernatürliche Macht für so viel Leid verantwortlich ist. Vielleicht auch beruhigend für andere anzunehmen, dass es keine andere Erklärung geben kann. Weil die Wahrheit viel erschreckender ist. Die Wahrheit, dass junge Männer, die von ihren Partnerinnen verlassen werden, zu einer Schusswaffe greifen, um diese dann töten zu wollen. Dass es Fahrer und Fahrerinnen im Straßenverkehr gibt, die unvorsichtig fahren und das Leben anderer damit riskieren. Dass es Menschen wie John Andrews gibt, die von außen, ach, so normal wirken und doch zu den grausamsten Taten fähig sind. Dass der beliebte Coach, der talentierte Footballspieler und die ambitionierten Cheerleaderinnen jeder hätten sein können. Denn Steven, Billy, Scott, Jen und Sarah wurden nicht vom Teufel auserwählt, sondern von ganz normalen Menschen.
Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich glaube, ich brauche erstmal so einen Moment so zum Durchatmen, beziehungsweise auch irgendwie zum Reflektieren, weil es natürlich einmal dieser Fall, der natürlich unglaublich erschreckend ist, aber dann auch diese wichtigen Gedanken am Ende. Dieses Zurück, sich besinnen auf diese menschliche Natur und dass es, dass Menschen hinter solchen Taten stehen und dass es eben nicht irgendwas Übernatürliches ist, irgendwie irgendwas Paranormales oder irgendwas, was so außerhalb des menschlichen Wesens steht, sondern dass es halt Menschen sind mit Entscheidungen, Menschen, die vielleicht auch ganz, ja, die auf den ersten Blick wirken, wie wir hören es so oft, diese ganz normalen, netten Nachbarn von nebenan. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir auch wirklich gelernt haben über die letzten Jahre.
Ja, total. Und ich würde jetzt auch wahnsinnig gerne sagen, dass danach alles besser wurde und dass das Ende vielleicht der Trauer in Dryden war. Das kann ich leider nicht. Bevor ich euch aber sage, wie es weitergeht, dachte ich, wir machen genau das, was du gerade gesagt hast. Wir atmen vielleicht einmal ganz kurz durch, sortieren unsere Gedanken und wir spielen einmal ganz kurz hier Werbung. Und das war's auch schon mit der Werbung. Danke, dass ihr noch dran seid. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet. Leider schließt sich damit das dunkle Kapitel in Dryden nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Namen, über den ich jetzt sprechen werde. Und zwar über Katie. Sie heißt Katie Savino und sie ist auch bekannt als das dritte Mädchen. Denn sie ist die Freundin von Sarah hauptsächlich, aber auch von Jennifer und wäre eigentlich am Morgen der Tat auch da gewesen. Sie war eigentlich zu dieser Übernachtungsparty eingeladen. Und für Katie war es unfassbar schwer, mit dem Ganzen umzugehen, weil, ich glaube, das kann man sich vorstellen, es für sie ja auch wie so eine Doppelbelastung war. Zum einen hat sie ihre beste Freundin verloren, eine andere Freundin auch, die wichtig für sie war, aber sie hatte auch dieses Gefühl von, das hätte ich sein können. Ich bin nur durch einen Zufall, nur weil ich spontan abgesagt habe, möglicherweise um ein Haar davon gekommen. Und das haben auch eigentlich alle Beteiligten sofort gesehen. Und Katie war auch zum Beispiel eine der wenigen, die diese Nachricht alleine überbracht bekommen hat. Also sie wurde aus ihrer Klasse rausgezogen und eine Lehrkraft hat sich alleine mit ihr unterhalten, weil offensichtlich das eine ganz, ganz, ganz krasse Ausnahmesituation für sie war. Katie war genau wie Jennifer und Sarah übrigens auch Cheerleaderin, also daher kannten sie sich auch alle. Und Katie war ihr Leben lang immer so ein bisschen schüchterner. Sie traute sich zum Beispiel gar nicht mit Jungs zu reden und ihren allerersten Kuss würde sie zum Beispiel auch nach der Highschool erst erleben. Katie war aber unfassbar klug und hat sehr, sehr viel für die Schule getan, hat sehr, sehr viel gelernt und war immer sehr gut gelaunt. So zurückgezogen sie war, sah man sie eigentlich immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ich habe ein Zitat gefunden, was ich ganz spannend fand. Und zwar wurde Katie so beschrieben, dass sie keine Freundinnen sammelte, sondern Geiseln nahm. Also übersetzt klingt das, glaube ich, ein bisschen drastisch. Aber ich glaube, wir verstehen, was damit gemeint ist. So ein bisschen, dass man keine Wahl hatte, als mit Katie befreundet zu sein, weil sie einfach so ein toller Mensch war. Und nach dem Tod von Sarah und Jennifer veränderte sie sich verständlicherweise. Sie wurde trauriger. Es war so ein bisschen wie eine Unschuld, die auch genommen und zerstört wurde. Und eine Art ihres Umgangs war danach, um sich Sarah immer noch nahe zu fühlen, dass sie immer wieder Kleidungsstücke von Sarah getragen hat. Also sie hat viel von Sarahs Familie bekommen und zum Beispiel Sarahs Gürtel hatte sie immer getragen. Das war eigentlich schon so ein Staple in ihren Outfits. Und nach ihrem Highschool-Abschluss ging Katie an die State University von Oswego und dort kam sie dann am 11. Juni 1999 ums Leben. Es war wieder eine Nachricht, die Dryden in tiefe Trauer stürzte, weil Katie, ähnlich wie andere ehemalige Schüler oder Schülerinnen, auch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Wobei Unfall sich natürlich immer so anhört, als ob es jetzt keine schuldige Person dafür gäbe. Und das ist in Katies Fall definitiv anders. Und eine andere Frau musste sich dieser Frage, ob es eine Schuldige gibt, auch stellen. Beziehungsweise wurden die Finger auf sie gezeigt. Und zwar auf Cheryl. Cheryl war 19 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und sie war Katies beste Freundin, weil Cheryl am nächsten Tag nach Kalifornien aufbrechen wollte und zwar um dort halt ihr Studium weiterzuführen, wollten die beiden noch einen letzten Abend zusammen verbringen und nochmal so richtig feiern gehen. Deswegen suchten sie auch eine Bar auf, von der sie wussten, dass man dort Alkohol an Minderjährige ausschenken würde. Die beiden waren ja mit 19 noch minderjährig in den USA. Und das war an dem Abend aber anders. Die Barkeeper weigerten sich, ihnen Alkohol auszuschenken und trotzdem tranken die beiden Mädels aber dann immer bei anderen Freunden, die sie da getroffen hatten, mit. Und gegen 2 Uhr morgens haben sie sich dann entschieden, die Bar zu verlassen. Sie gingen dann zu ihrem Wagen, in dem die beiden Mädchen gekommen waren. Und Cheryl merkte relativ schnell, dass sie den Alkohol doch ziemlich doll spüren würde und deswegen nicht fahren wollte. Katie weigerte sich auch, denn sie hatte eigentlich sehr strenge Regeln an sich. Sie ging nie hinters Steuer, wenn sie auch nur einen Schluck Alkohol getrunken hätte. Und so guckten die beiden Mädchen also ihre 3 männlichen Begleiter an. Und alle 3 Jungs wollten ebenfalls nicht Auto fahren, weil sie am allermeisten getrunken hätten. Die Mädels hatten ja nur bei denen mitgetrunken und sie hatten halt ihre eigenen Getränke. Und so war es am Ende Cheryl, die sich letztlich dann doch dazu entschieden hat, zu fahren. Das war auch für sie so oder so unsicher, nicht nur wegen des Alkohols, sondern weil sie sich in dieser Gegend nicht auskannte. Und es war eben eine sehr dunkle, unbeleuchtete Straße. Und die anderen mussten Cheryl also immer wieder anweisen, wie sie fahren müsse, wo sie abbiegen würde. Und sie hatten entschieden, dass man Katie zuerst nach Hause fahren würde. Und das taten sie dann auch. Cheryl verpasste aber irgendwann die Ausfahrt, weil, wie gesagt, sie sich nicht wirklich auskannte und es auch eben ziemlich dunkel und undurchsichtig war. Und so hatte Katie sie darum gebeten, einmal zu wenden, um einfach wieder zurückzufahren und dann abzubiegen. Und das hatte Cheryl dann auch getan und keine Minute später passierte es dann. Cheryl hatte ein Stoppschild übersehen. Sie fuhr einfach los und wie aus dem Nichts, so beschrieb es Cheryl zumindest, kam ein LKW auf sie zu, prallte in den Wagen und der Wagen fing dann auch nach kurzer Zeit Feuer. Als erstes war es den drei Jungen gelungen, auszusteigen. Der LKW-Fahrer hatte dann Cheryl auch aus dem Wagen befördern können. Bevor sie sich aber Katie annehmen konnten, explodierte der Wagen dann und Katie verstarb. Cheryl wurde festgenommen, weil sie ja getrunken hatte. Und deswegen stand auch eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr im Raum. Und diese Anklage käme auch mit einer Strafe von bis zu 10 Jahren daher. Katies Mutter Liz hatte mit der Staatsanwaltschaft sehr eng zusammengearbeitet und hatte dafür gesorgt, dass es nicht so weit käme. Sie wollte nämlich nicht, dass Cheryl so hart bestraft wird und am Ende, und sie forderte von der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise gelang es ihr, die Staatsanwaltschaft irgendwie dazu zu kriegen, dass Cheryl am Ende zu 6 Monaten Haft verurteilt wird und dann eine 5-jährige Bewährung noch bekommt. Liz erklärte das damit, dass sie glaubte, dass Katie es so gewollt hätte. Sie war eine treue Freundin mit einem guten Herz und sie hätte Cheryl sicherlich vergeben und hätte daran geglaubt, dass Cheryl in ihrem Leben noch viel Gutes erreichen würde und dass sie vielleicht anderen damit eine Lektion erteilen würde, zum Beispiel, dass man nicht Auto fährt, wenn man getrunken hat. Und ich zitiere Liz einmal: Meine Art, mit dem Tod meiner Tochter umzugehen, besteht darin, das Vermächtnis zu leben, das sie gewollt hätte. Zu versuchen, mich anderen gegenüber zu öffnen und weniger zu urteilen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so erfolgreich bin wie sie, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass sie mich leitet. 3 Monate nach Katies Beerdigung stirbt dann ein weiterer ehemaliger Schüler der Dryden High School. Mike Vogt war ein Sportler, ein beliebter Klassenclown, groß gebaut und mit auffällig roten Haaren. Er war ein guter Freund von Scott, der ja 3 Jahre zuvor gestorben war und hatte auch mit ansehen müssen, wie Jennifer und Sarah getötet wurden und hatte jetzt auch noch eine sehr enge Freundin verloren. Und mit jedem Verlust schien Mike auch immer mehr gelitten zu haben. Er hatte in der ganzen Zeit, wo all die Menschen gestorben waren, auch immer Interviews gegeben. Das fing schon mit Scott und Billy an und dann auch mit Sarah und Jennifer. Und man hatte gemerkt, wie er sich auch in jedem Interview immer mehr verändert hat und immer verzweifelter wurde und wie stark ihn das einfach mitgenommen hat, halt immer mehr Menschen aus seinem Leben irgendwie mit ansehen zu müssen, wie die ja aus dem Leben gerissen werden. Und jetzt mit Katies Tod scheint es zu viel gewesen zu sein und Suizid begangen hat. Er war ebenfalls Footballspieler wie Scott und Billy. Und nach dem Tod von Scott und auch von Jennifer und Sarah gab es so eine sehr traurige Situation, die ich in einem Zeitungsartikel gefunden habe. Und zwar saßen die ganzen Footballspieler da und haben darüber geredet, wie schwer das alles für sie ist, wie sehr sie leiden. Und sie hatten alle so Ketten, so selbstgemachte Ketten um den Hals mit den Initialen der Verstorbenen. Und man konnte Mike eben dann auch sehen auf einem Foto, was gemacht wurde. Und jetzt ist er eben auch eine der Personen, deren Initialen man quasi tragen würde. Das waren noch dann 2 sehr, ja, so erschütternde, schockierende Fälle, die aber, glaube ich, auch zeigen eben, wie viele Opfer so Taten fordern von Verbrechen. Weil ich glaube, dass man hier einfach sieht, gerade am Beispiel von Mike, wie sehr das junge Menschen mitnimmt und zu was es noch führen kann, zu Verzweiflung in Familien, vielleicht auch zu anderen Fällen.
Ja, ich muss da auch, du hast gerade so viele Sachen genannt, finde ich, über die man so gut irgendwie nachdenken kann und die mich auch gerade währenddessen auch schon so zum Nachdenken gebracht haben. Und vor allem auch die Aussage von Liz irgendwie, die sich dann ja dafür eingesetzt hat, dass Cheryl nicht so stark verurteilt wurde, wie der Richter oder die Richterin sie potenziell hätte verurteilen können, theoretisch, sondern gesagt hat, hier, ich lasse mich von meiner Tochter leiten, ich lasse mich von Katie leiten und glaube, dass es einen anderen Weg geben muss und dass man da anders rangehen muss. Und
ja.
Ja, das fand ich irgendwie total schön. Und ich glaube, gerade, also wir haben ja schon mal in Folgen drüber geredet, aber gerade so als Person, die vom Dorf kommt. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, wahrscheinlich eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben wie ich. Und zwar, dass Autounfälle ganz stark Teil des Lebens sind und ganz prägend. Ja. So, ich kenne so viele Namen von Menschen, die bei Autounfällen gestorben sind. Bekannte, Verwandte, Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder die Freunde von meinen Eltern oder Freundinnen von meinen Eltern zum Beispiel. Und diese Angst, dass auch gerade dieses Wissen, dass es bei Autounfällen gar nicht unbedingt sein muss, dass man selbst einen Fehler macht, was natürlich auch immer passieren kann, aber dass es auch sein kann, dass einfach jemand anderes einen Fehler macht, dass jemand sich betrunken Auto fährt, sich überschätzt, irgendwas falsch einschätzt und so. Und diese Angst hat mich immer begleitet, meine ganze Kindheit über. Jedes Mal, wenn meine Eltern, oder beziehungsweise ich habe es immer noch, wenn jemand, ich bei meinen Eltern bin und jemand verlässt das Haus, muss ich, und mit dem Auto muss ich eigentlich immer sagen, fahr vorsichtig, weil ich so eine dolle Angst habe, dass irgendwas passiert. Und als Kind lag ich oft, wenn meine Eltern irgendwie feiern waren oder so, stundenlang wach und hatte Angst, dass irgendwas passiert, dass meine Eltern nicht nach Hause kommen.
Ja.
Und ich glaube, dass es halt auf dem Dorf so ein starker Teil des Lebens und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass es aber auch immer wieder passiert, dass es solche Geschichten irgendwie auch immer wieder gibt. Und gerade finde ich dann in diesem Kontext, wenn dann zum Beispiel jemand getrunken hat oder so. Und ich finde so diese Gefahr des Trinkens merkt man ja in diesem Moment, wo Cheryl ein Stoppschild quasi überfährt, daran vorbeifährt, ohne anzuhalten und dann sagt, der LKW kam wie aus dem Nichts. In den meisten Fällen stehen Stoppschilder ja an bestimmten Orten, weil es einen Grund gibt. Weil eine Situation, weil eine Kreuzung oder ähnliches oder eine Auffahrt nicht gut einsehbar ist oder so. Und das finde ich halt so krass, so dieses Empfinden, ja, es kommt dir vor, als ob der LKW wie aus dem Nichts kam. Weil du eigentlich hättest anhalten und gucken müssen, weil du eigentlich nicht hättest betrunken sein dürfen.
Ja. Und ich glaube, weil, also wir haben in der Vergangenheit eigentlich auch, glaube ich, schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass, also für mich ist so eine Sache wie rücksichtsloses Fahrverhalten im Straßenverkehr, sowas, was mich wirklich sehr wütend auch macht. Und weil genau was du gesagt hast, ist ja, du riskierst das Leben anderer. Es geht jetzt nicht mal unbedingt immer in dem Fall, wo du rücksichtslos fährst und dann garantieren kannst, dass es dann, wenn nur dich trifft. Im Gegenteil. So, es kann jeden, der zufällig auch auf der Straße ist, betreffen. Oder wenn du vielleicht auch noch jemanden bei dir im Auto hast, riskierst du es damit ja auch. Bei Alkohol, also ich habe auch so die Regel, ich fahre nicht, wenn ich getrunken habe. Ich wüsste gerne, wie deine Wahrnehmung ist, weil ich zumindest in meinem Umfeld schon das Gefühl habe, dass eigentlich die aller wenigsten, fällt jetzt niemand ein faktisch, fahren, wenn sie trinken, sondern dass es so ein Ding ist, wenn ich fahre, dann trinke ich nicht. Und wenn, dann ist es ein Glas Wein und dann warte ich aber ein paar Stunden, bis ich es machen würde. Wenn ich irgendwie zum Beispiel manchmal so meine US-YouTuber gucke, ich habe wirklich das Gefühl, dass das die Wahrnehmung ganz anders ist. Die trinken zum Teil wirklich viel und fahren dann noch Auto. Und jedes Mal denke ich so, oh mein Gott, ist das normal? Und dann sehe ich nichts dazu in den Kommentaren und denke mir so, ja, okay, vielleicht ist es einfach so.
Also ich glaube, dass ich ja da von Haus aus sehr stark sensibilisiert wurde, beziehungsweise auch bei uns in der Familie, weil ja mein Vater seinen Bruder bei einem Autounfall verloren hat, als der noch jugendlich war und mein Papa ein Kind war. Und deswegen war es ja zum Beispiel bei uns mal so, dass mein Vater gesagt hat, egal wann, egal wo, ich hole dich immer ab.
Ja.
Selbst wenn es 6 Uhr morgens ist, mein Vater hat mich immer überall abgeholt oder um 7 oder um 8, wenn ich nicht mit dem Fahrrad gefahren bin. Und auch in meinem Freundeskreis waren die Leute so, dass es dann halt im Zweifelsfall halt einen Designated Driver gab oder auch bei Hochzeiten oder so, dass es dann zum Beispiel Fahrer gibt. Gleichzeitig ist, würde ich sagen, Trinken und Autofahren auf dem Dorf, wo ich herkomme, ziemlich normalisiert. Ich habe das Gefühl, dass es sich vielleicht ein bisschen ändert mit den neuen Generationen. Aber ich glaube, also zum Beispiel das, was du angesprochen hast, dass Leute halt zum Beispiel auf einer Hochzeit sind oder auf einer Veranstaltung da am Anfang sagen, ja, ich trinke jetzt ein kleines Säckchen und dann später fährst du halt 7, 8 Stunden später, fahren die Leute dann. Aber ich kenne auch Geschichten wirklich von Leuten, die wirklich richtig betrunken sind, die aus dem Auto stehen und umkippen. Und sowas gibt es auch. Und deswegen glaube ich, dass es halt für viele Leute eine ganz, ja, ganz schlimme, eine ganz normale Sache ist, betrunken auch Auto zu fahren. Gerade weil, und ich glaube, da kommen halt so verschiedene Sachen zusammen, nämlich einmal so eine generelle Selbstüberschätzung beim Autofahren, die manche Menschen an den Tag legen. So, glaube ich, eine generelle Überschätzung ihrer Reaktionsfähigkeit und ihrer Fähigkeit, vielleicht auch Situationen einzuschätzen. Und das dann gekoppelt, dass diese Selbstüberschätzung gepaart mit aber natürlich einer unglaublich herabgesetzten Reaktionsfähigkeit nach dem Konsum von Alkohol dann auch nochmal so eine unglaublich schreckliche Kombination ist. Und ja, ich glaube, dass es sehr normalisiert ist. Natürlich besteht bei vielen Leuten total ein krasses Bewusstsein und ich glaube, es kommt auch drauf an, mit was für Leuten man sich umgibt.
Ja.
Aber ich glaube, dass es halt für viele Leute, und damit meine ich nicht unbedingt das, was sie gesagt hat, dieses krasse Trinken, aber so, dass Leute sagen, ja, naja, ein, zwei Schnaps und dann kann ich schon noch Auto fahren, weil sie halt denken, dass sie das können, weil es halt was vielleicht 100 Mal gut geht, aber dann vielleicht beim 101. Mal wird es dann aber nicht mehr gut gehen und dann denkt man scheiße und hat im Zweifelsfall ein Leben zerstört.
Genau, und ich glaube, genau das ist es, was du jetzt am Ende gesagt hast, dass es die meiste Zeit vielleicht auch einfach gut geht, weil in dem Fall ist es ja auch vielleicht andere erschwerende Umstände noch, die greifen, wenn du eh eine unbeleuchtete Straße fährst. Du kennst dich nicht gut aus. Du hast Leute, die vielleicht auch, also ich meine, du bist in einem Auto voller betrunkener Leute auch, ne? Musst du ja auch mal, das muss, ist bestimmt auch noch ablenken zusätzlich. Du bekommst die ganze Zeit, wenn ich jetzt, also ich beschreibe ja gerade Cheryls Fall, dann hast du so viele erschwerende Bedingungen, dass alles zusammenkommt. Und dann sieht man an diesem Fall halt einfach, wie es enden kann. Und zwar mit dem Tod eines sehr jungen Menschen und möglicherweise mit einer sehr hohen Strafe von dir als fahrende Person. In dem Fall ist es ja wirklich nur, weil Liz, also Katies Mutter, sich da so eingesetzt hat, anders gelaufen. Und ich fand das auch schön, ehrlich gesagt, weil alles, was sie gesagt hat, fand ich total sinnvoll und fand ich total gut, auch irgendwie so zu denken, was hätte Katie gewollt? Und ich glaube, dass das auch die Wahrheit ist. Ich glaube, dass man sagen kann, dass ihre Lektion vielleicht sein wird, dass sie das für immer und ewig mit sich rumtragen wird und dass sie hoffentlich jemand sein wird, der etwas verändert, was das angeht und mit ihrer Geschichte auch was verändert, wenn sie das vielleicht weitererzählt. Und so hatte ich Cheryl zumindest auch wahrgenommen. Also ich hatte in einem Interview mit ihr gelesen, dass das auch etwas ist, was sie sich angenommen hat als ihre Aufgabe für ihr
Ganz
Leben.
Ganz ehrlich, muss ich auch dann über den Sinn von Strafe so ein bisschen Gedanken machen. Und ich persönlich, und da haben wir schon ganz oft drüber geredet, glaube ja, dass Menschen, die wirklich aufrichtig bereuen, die wirklich sich schuldig fühlen, die erkennen, dass sie Schuld haben, die komplett Verantwortung übernehmen für das, was sie getan haben, und dann vielleicht noch Schuld fühlen für gerade den Tod eines geliebten Menschen, dass das mit, ich glaube, wahrscheinlich die härteste Strafe ist, die man sich vorstellen kann. Weil ich denke so an Leute, es gibt manche Leute, die werden zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und sitzen 20 Jahre lang im Gefängnis und haben Hass und Wut und sind sehen nicht ein, warum sie da sitzen und die ganze Welt ist gegen sie und sie sind wütend. Und dann und kommen sie raus und dann sind sie weiter aggressiv, wütend, vielleicht auch, weil sie keine Hilfe bekommen. Aber dann denke ich, und wenn dann aber eine Person da ist, die jeden Tag vielleicht auch in Freiheit aufwacht, aber jeden Tag davon begleitet wird und die das weiß, dann glaube ich irgendwie, dass schon so ein aufrichtiges Bereuen und dieses Wissen mir eigentlich das ist, was Strafe auch bewirken sollte. So, du übernimmst die Verantwortung, du überdenkst dann auch dein Verhalten und du änderst das. Und ich glaube ja gerade, und es geht ja auch ein bisschen darum, zum Beispiel ist es auch vielleicht so ein Schutz der Gesellschaft, gerade bei gefährlichen Personen. Und das haben wir hier bei Cheryls Fall ja nicht.
Ja.
So zumindest gehe ich davon aus, wenn sie nicht wieder zum Beispiel betrunken ans Steuer steigt, von dem, was du zumindest geschildert hast.
Ja.
Und dann finde ich es auch, und gerade wenn dann auch noch die Angehörigen des Opfers sich das wünschen, finde ich das einfach eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. So.
Glaube, dass, also das hatten wir ja auch, das haben wir eigentlich auch regelmäßig, dass es ja auch manchmal nach so einem extremen Schicksalsschlag, dass man ja auch sieht bei Hinterbliebenen, dass sie irgendwie das, die Energie irgendwie umwandeln wollen in ein anderes Gefühl. So manchmal kann es halt in so einer, wir haben schon Hass gespürt, wir haben auch schon so Vergebung gesehen. Wir haben auch ganz viele, die zum Beispiel dann eng Foundations gründen oder irgendwas im Namen der Person vielleicht ins Leben rufen. Oder ich glaube, dass es auch hier so sein kann, eben mit zum Beispiel, okay, ich arbeite jetzt mit der Staatsanwaltschaft zusammen, weil ich etwas umsetzen will, was ich nicht nur glaube, was ich für meine Zukunft mir wünsche, sondern dass ich wirklich glaube, dass Katie das gewollt hätte und dass man quasi so sich der Person noch näher fühlt, der eigenen Tochter, und wie sowas mit sich trägt irgendwie vielleicht.
Ja, das ist, glaube ich, auch so dieses, wie kann man sich einer Person nahe fühlen? Und ich glaube, dass es da verschiedene Wege gibt, weil du hattest ja erzählt, dass Katie auch Kleidung zum Beispiel getragen hatte.
Ja.
Und dass ihr das irgendwie geholfen hat. Und da habe ich auch dran gedacht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder wie das bei dir ist, aber irgendwie so, ich habe ja zum Beispiel meine Großeltern sehr früh, also die ich kennengelernt habe, sehr, sehr früh verloren. Aber zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie so ein Schmuckstück in der Hand habe oder mal angezogen habe von meiner Oma oder so, fand ich das immer total schön, irgendwie so diese Verbindung zu spüren. Oder selbst, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich ziehe zum Beispiel unglaublich gerne den Mantel von meinem Freund an oder einfach seine Kleidung, selbst wenn er da ist, einfach nur, weil ich es mag, seine Kleidung zu tragen. Also, weil die Sachen mir auch offensichtlich passen, aber irgendwie, ich mag so dieses Gefühl, wenn ich draußen unterwegs bin, irgendwie was von ihm dabei zu haben. So. Ja. Und oder auch so, weißt du, so wenn man sich so in so einen Pulli einkuschelt oder sowas. Und ich finde, das ist immer auch wirklich eine schöne, so manchmal sagen Leute so, ja, die Leute sind in den Gedanken, aber solche Gegenstände können ja ganz krasse Anknüpfpunkte für die Gedanken sein.
Ja.
Quasi wie so ein materieller Gegenstand, der Erinnerungen und Gefühle irgendwie in der physischen Welt darstellt, symbolisiert und einem dann auch so diese, ja, quasi so diese Möglichkeit gibt, es auch zu spüren auf einer anderen Sinnesebene als nur in der Vorstellung oder wenn man Fotos anguckt, zum Beispiel sehen, sondern dass man auch wirklich was spürt auf seiner Haut irgendwie.
Ich glaube, dass das total viel Sinn ergibt, weil wenn ich, also jetzt nicht mal im Fall von Verlust, aber generell, wenn du jetzt an Erinnerungen zum Beispiel hängst, dann sind sie ja manchmal, also zumindest funktioniert mein Gehirn so, das kann, glaube ich, auch unterschiedlich sein, bei mir sehr oft verknüpft mit entweder einem Gegenstand oder mit Geruch zum Beispiel. So, wenn ich an bestimmte Dinge mich erinnern möchte und dann zufällig der Geruch gerade irgendwie kommt, das kann auch ein Parfum sein oder ein Deo, das ist so krass mit mir verknüpft, dass ich mich dann sehr freue an die Erinnerung. Und ich glaube, dass es tatsächlich in einer so unvorstellbaren Situation halt genau das, was du sagst, etwas, was du im Herzen hast oder in einer Erinnerung hast, nach außen holt und dich so bewusst daran erinnert, ohne dass du jetzt vielleicht fast so ein bisschen im Alltäglichen, weißt du? Weil selten sitzt man ja wahrscheinlich da und erinnert sich einfach bewusst die ganze Zeit. Aber will jemand, also vor allem an die positiven Erinnerungen, ich glaube, das ist ja auch der Unterschied, dass positive Erinnerungen ja manchmal sehr schnell dann übermalt werden, wenn sowas Schlimmes passiert und nur noch mit den grausamen Schlagzeilen vielleicht einhergehen. Mhm. Aber der Gürtel oder die Kleidung sie vielleicht viel mehr an das erinnert, was sie auch zusammen nicht mal durchgemacht haben, sondern einfach die schönen Zeiten, das Cheerleading zusammen. Mhm. So, wenn man sich so 16, 17 vorstellt, so wie viel Spaß man wahrscheinlich da noch hat, weil es, klar, du hast so deine schulischen Sorgen und Verpflichtungen, aber du hast ja natürlich noch nicht so das Ganze, was im Erwachsenenalter vielleicht noch kommt und diese Leichtigkeit fast ein bisschen. Und dass das durch ein Kleidungsstück wie ein Gürtel halt einfach, sie ist bei dir und wie eine Erinnerung an die tolle Person, die sie ja war. An ihr Leben und nicht an den Tod, so wie es ja auch ein bisschen bei dieser, bei ihrem Memorial war. Und ich hatte ja im Fall auch schon angedeutet am Anfang und auch am Ende, dass dieser Fall, was ja eigentlich auch Fälle sind, könnte man fast sagen, manchmal unter diesem Titel so das Dorf der Verdammten, die Stadt der Verdammten betitelt wird und auch dann von Flüchen und Übernatürlichem gesprochen wird. Und 2017 ist nämlich eine Doku mit unter diesem Titel rausgekommen. Und in dieser Doku geht es nicht nur um die Fälle, die ich euch heute vorgestellt habe, sondern es gibt in Dryden tatsächlich noch zwei mehr, die aber komplett separat zu betrachten sind. Deswegen wollte ich sie nicht einfach reinwerfen, weil das irgendwie hätte sich das nicht richtig für mich angefühlt. Das sind einmal der Fall einer ganzen Familie, die getötet wurde, und dann noch der Fall eines Babys. Und Und all diese Fälle wurden in dieser Doku unter diesem Titel dann vorgestellt. Und vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, dass das Feedback beziehungsweise so die Emotionen von Dryden da nicht ganz so positiv waren dieser Doku gegenüber. Und ich kann das schon so ein bisschen verstehen, weil es wird einem quasi so versucht, irgendwie aufzutischen, dass es eben dieses Dorf der Verdammten gibt. Und guckt mal, da passieren so viele Verbrechen und da sterben so viele Menschen. Und da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben. Einer, der, wie wir schon am Anfang gesagt haben, so künstlich irgendwie hergestellt wird, weil es natürlich dramatischer klingt, wenn man es so benennt und wenn man so tut, als ob alles irgendwie in dieser Stadt halt passiert, weil es übernatürlich ist, anstatt halt eben anzuerkennen, dass es einfach Verbrechen sind, die so auch überall sonst passieren, ne? Nur dass es hier wie zufällig eben die Stadt trifft. Und es ist halt auch zufällig, um ehrlich zu sein, weil es ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass es irgendeinen großen Zusammenhang gäbe. Wäre es zum Beispiel irgendwie ein Serientäter, dann ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Dann wird das ja auch als ein Fall betrachtet. In dem Fall sind es aber komplett unabhängige Fälle von sich. Und dann hätte ich auch das Gefühl, als Stadt so ein bisschen, okay, wird das jetzt gerade künstlich dramatisiert, damit da auch ausgeschlachtet, ehrlich gesagt, damit andere Leute jetzt Geld mit unserem Schicksal machen können, wird das jetzt alles künstlich überdramatisch dargestellt, damit das Leid noch größer aussieht, als es eh schon ist. Das ist ja schon wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Und ich glaube, dass es auch Fälle gibt, bei denen es zum Beispiel wichtig wäre, es ganzheitlich zu betrachten. Zum Beispiel, Marika hat uns ja vom Highway of Tears erzählt. Da sind natürlich super viele Fragen unbeantwortet, aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, das alles zu betrachten und auch zu sehen, was spielen denn vielleicht für gesellschaftliche Themen auch eine Rolle, die das vereinen. Zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung, Rassismus geht oder alle möglichen anderen Themen, wo man das Gefühl hat, wenn es zum Beispiel jetzt auch ein Dorf wäre, in dem die Polizei korrupt ist zum Beispiel und die Fälle werden alle nicht aufgeklärt, weil die Polizei nichts macht und kein Interesse hat, dann glaube ich auch, dass das was wäre, was man schon ganzheitlich erzählen könne, unter dem Mantel von, das ist der rote Faden. Aber einfach zu sagen, wir haben hier 3-4 Verbrechen, und der rote Faden ist einfach das Dorf, kann man so erzählen, es aber Dorf der Verdammten zu nennen, hat für mich auch einen komischen Beigeschmack, muss ich tatsächlich sagen.
Ich finde den Titel unglaublich gut. Also nicht gut für die Situation, aber es ist, glaube ich, wenn man Aufsehen erregen möchte und wenn man die Aufmerksamkeit von Leuten haben möchte, aus dieser Perspektive betrachtet, ein unglaublich guter Titel. Das Dorf der Verdammten, das würde sofort meine Aufmerksamkeit wecken, es würde sofort mein Interesse wecken. Ja. Ich wäre so, oh, das muss ich mir angucken. Wenn man, glaube ich, Dorf der Verdammten schreibt, mit dem Ziel, es dann aufzuklären und zu sagen, hey, hier haben wir es tatsächlich nicht mit einem Dorf der Verdammten zu tun, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man dann in der Dokumentation dieses Narrativ des Dorf der Verdammten noch aufrechterhält. Ich finde, manchmal kann man einen Titel machen und dann quasi selber dran arbeiten und vielleicht zum Beispiel so den Titel zu widerlegen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass man sagt, hey, das ist vielleicht so das Narrativ, das ist vielleicht der Eindruck, der entsteht. Schauen wir uns mal an, ob das wirklich so ist und ob das stimmt. So, man könnte ja zum Beispiel ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber ich finde gerade vor diesem Hintergrund, dass wir es ja mit True Crime auch zu tun haben, dass da Menschen sind, dass Menschen in diesem Dorf leben, die dann ja die Verdammten sind, ist es halt, glaube ich, gerade auch aus, also unabhängig von dieser Tatsache, dass da halt Taten als falsch dargestellt werden, also dass das einfach in falschen Kontext, ein falsches Narrativ gesetzt wird, sind das ja auch dann möglicherweise noch lebende Menschen, die du als die Verdammten darstellst. Ja. So als wäre das ein Schicksal, zu dem sie verdammt sind, dem nichts entgegenstehen kann, wo man sich nicht aufhalten kann. Und ich glaube, dass ganz viele Leute das vielleicht ärgerlich finden und es differenzieren können. Aber es ist ja manchmal so, dass auch so eine Aussage dann zu so einer Art self-fulfilling prophecy werden kann. Mhm. Dass die Selbstwahrnehmung von Gemeinschaften ändern kann. Das heißt, dass was ist, wenn Kinder schon damit aufgezogen werden? Ja, du lebst im Dorf der Verdammten. So, ja. Erwarte. Was würde es mit einem kleinen Kind machen, wenn es immer davon ausgeht, dass sie halt verdammt sind? Dass das jetzt nicht eine Reihe von Zufällen war, die zufällig vielleicht auch ein Dorf getroffen haben, sondern dass Kinder davon ausgehen, es wird was passieren und wir können dem nichts entgegentun. Ich glaube, dass das Kindern ganz, ganz große Angst machen wird, wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass sie im Dorf der Verdammten wohnen und dass das gerade für Kinder sehen, aber auch für die sehen von anderen Menschen unglaublich gefährlich ist und unglaublich schädlich. Auf jeden Fall danke für den Fall und ich weiß jetzt schon, dass ich auf jeden Fall noch viel, glaube ich, darüber nachdenken werde, über diese ganzen Fragen irgendwie, die der Fall aufwirft, über die ganzen Punkte und auch über die Punkte, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Ich glaube, da ist einfach unglaublich viel, ist ein unglaublich komplexes Thema irgendwie, beziehungsweise Themen, die halt aufgeworfen werden. Also vielen Dank dafür.
Ja, geht mir auch so. Und damit wir vielleicht aber jetzt alle ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break.
Yay! Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, was für eine Puppy Break ich machen müsste, weil eine liebe Freundin, Fedi, hat mich vor ein paar Wochen auf eine richtig, richtig gute Puppy Break, die auch einen Berliner Bezug hat, gebracht und die auch eine Verbindung zu unserer letzten Puppy- bzw. Kitty Break gehabt hat. Aber da ich diese Woche irgendwie ganz viele Videos von süßen Schweinebabys, also Ferkeln, angeguckt habe, habe ich mich dann für eine andere Puppy Break jetzt entschieden, die auch eine Verbindung zu unserer letzten Kitty Break hatte, wo es ja um die Katzen und die Geschmacksknospen von den Katzen geht. Und zwar reden wir jetzt, wie ihr euch vielleicht denken könnt, über Schweine und zwar über die Geschmacksknospen von Schweinen. Der Mensch hat ungefähr 9000 Geschmacksknospen, Schweine hingegen 15.000, also fast doppelt so viel, was auch erklärt, warum vielleicht die Videos von Schweinen, die irgendwie was Leckeres essen, so unglaublich süß sind, weil sie auch immer unglaublich zufrieden aussehen. Und es ist nicht alles. Wir wissen, der Geschmack ist ja auch ganz stark mit der Nase verknüpft. Und die Nase ist bei Schweinen auch unglaublich gut ausgebildet. So ist zum Beispiel der quasi Schweinerüssel, beziehungsweise die Spitze des Schweinerüssels, mit einem extra Muskel quasi ausgestattet, der den Schweinen erlaubt, ihre Schnauze besonders flexibel und stark einzusetzen, wenn sie auf dem Boden rumgraben, weil sie auch zum Beispiel als Trüffelschweine eingesetzt werden. Ja, das fand ich ganz interessant. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter Bogen zu unserer letzten Puppy Break, weil man ja auch den Begriff Trüffelschwein benutzt. Da ist ja ziemlich klar, wo es herkommt. Ja, fand ich sehr niedlich. Ich weiß nicht, ich finde Bilder, also ich finde Schweine ja unglaublich süß sowieso. Unglaublich intelligente Tiere. Aber ich finde es so niedlich, wenn sie essen und dann so zufrieden gucken und sich freuen. Und neulich habe ich auch so ein kleines Reel in der Story gerepostet, wo du so einen kleinen Schweinepopo siehst, also dass das Schwein sitzt, er steht und isst. Und dann sagt die Besitzerin immer den Namen von dem Schwein und immer fängt der kleine Schwanz an zu wackeln oder zu wedeln. Und ja, unglaublich niedlich.
Ich liebe Schweine. Ich fand es übrigens sehr witzig, dass du am Anfang nicht korrigiert hast, so von Schweinebaby zu Ferkel, weil ich nenne alle Tierbabys immer Schweinebaby, Hundebaby, Katzenbaby.
Weil, ich auch, aber dann kriegen wir manchmal Nachrichten.
Ja.
Können wir dann darauf hingewiesen werden.
Aber ich finde find den Zusatz Baby einfach so, ich weiß nicht warum, irgendwie ist das bei mir so abgespeichert.
Ja. Ich mag so das cute. Auch total gerne. Ich finde, das ist auch manchmal einfach lustig.
Ja, finde ich auch.
So zum Beispiel auch Hundedame zu sagen.
Ja.
Oder so.
Und
solche Sachen. Ja.
Und meistens ist es ja auch nicht Baby, sondern bei mir ist es auch Bibi. Also Hunde-Bibi.
Bibi, ja.
Und das ist dann noch besser.
Amanda schreibt das auch mit Bibi.
Ja. B-I-B-I ist das. Das ist wichtig. Und da möchte ich nicht für korrigiert werden, Leute. Das ist korrekt.
Ja, auch wenn Olaf ein ganz besonders süßes Foto postet oder Amanda geschickt wird, schreibt sie auch kleines Bibi.
Er ist eins Bibi, ja. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Wir haben ja die letzte Folge ausfallen lassen, was die letzte Folge im Februar gewesen wäre. Und da hatten wir ja eigentlich unsere Bücher besprochen, die wir für die Lese-Challenge gelesen haben. Wer nicht weiß, was ich meine, wir haben eine kleine Lese-Challenge bei Instagram, wo wir jeden Monat ganz entspannt Bücher, Hörbücher, Comics und so weiter konsumieren zu einem Oberthema. Das war im Februar Emotionen. Und deswegen dachten wir, wir holen das vielleicht jetzt nach, weil es ist jetzt die erste Folge wieder. Und was hast du dir ausgesucht zum Thema?
Ich fange direkt mit einem Geständnis an, weil ich habe das Buch, was ich mir ausgesucht habe zum Thema Emotionen, nicht gelesen.
Oh.
Aber ich habe gedacht, ich war dann kurz davor, so dass ich dachte, oh, zwinge ich mich jetzt, es noch zu lesen, damit ich es dann quasi vorstellen kann. Aber dann habe ich gedacht, ich habe halt sehr viele Bücher gelesen, die tatsächlich perfekt auch zum Thema Emotionen gepasst haben. Yeah. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es auch ganz gut, schon am Anfang unserer Challenge mal so ein Geständnis zu machen. Als Reminder für alle Teilnehmenden, dass diese Challenge vor allem Spaß machen soll, ja, Freude bereiten soll und vor allem keinen Druck ausüben soll. Und einfach, ja, einfach irgendwie Spaß am gemeinsamen Konsumieren von Medien bringen soll. Mhm. Aber deswegen möchte ich jetzt das eine Buch, was für mich perfekt eigentlich zum Thema gepasst hat, vorstellen. Und zwar geht es um das Buch I Capture the Castle von Dodie Smith. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Sie hat auch 101 Dalmatiner geschrieben.
Ach, krass.
Das ist wohl ihr berühmtestes Werk. I Capture the Castle wurde 1949 veröffentlicht und ich habe das Buch auch mit irgendwie im Teenageralter schon mal gelesen, aber ich wollte es jetzt unbedingt nochmal lesen. I Capture the Castle verrät eigentlich schon so ein bisschen, worum es geht. Es geht um Cassandra. Cassandra lebt mit ihrer Familie in einem Schloss. In England, auf dem Land, und dieses Schloss ist eine absolute Bruchbude. Ihr Vater, der ein One-Hit-Wonder-Schriftsteller war, hat nämlich keine Kohle und die ganze Familie ist eigentlich ziemlich verarmt. Ihre Stiefmutter ist eine total sympathische, aber auch ein bisschen, ja, sehr künstlerisch angehauchte Muse. Ihre Schwester Rose ist, wie Cassandra selbst feststellt, was das Geldverdienen angeht, komplett unnütz. Ihr kleiner Bruder geht noch zur Schule und die einzige Person, die so ein bisschen irgendwie was im Haushalt schafft, ist Steven. Steven wohnt auch da, der wurde quasi so übernommen, nachdem, ja, er ist so ein bisschen älter als Cassandra und er wohnt auch in dieser alten Bruchbude. Und das Leben für die Familie ist sehr, sehr hart. Es spielt auch in den 30er Jahren, weil es einfach nicht wirklich zu essen gibt und alles tropft und alles ist nass und alles ist kalt. Und eines Tages badet Cassandra und dann kommen zwei fremde Menschen in die Küche des Schlosses. Und es sind, wie sich herausstellt, zwei junge Amerikaner, die das Anwesen in der Nähe geerbt haben und damit auch das Schloss von Cassandras Familie. Und dann geht's los. Cassandra hält das Ganze in ihrem Tagebuch fest, weil sie ja, einfach so quasi lernen möchte, über die Leute zu schreiben und sie richtig darzustellen. Und es passt so perfekt zu Emotionen, weil es um ganz viele Emotionen geht, die Leute füreinander haben, Emotionen zu Sachen, aber auch wie Berufung und Jobs und untereinander. Und es ist ein wildes Mischmasch, was Cassandra auch irgendwie versucht zu durchsteigen. Es ist unglaublich, finde ich, atmosphärisch, es ist unglaublich witzig, es ist unglaublich nachdenklich und ich fand es unglaublich toll. Was man im Kopf behalten muss, ist, dass das Buch halt ja 75 Jahre fast alt ist oder genau 75 Jahre dieses Jahr. Das heißt, vielleicht einige Sachen, was die Beziehung der Leute untereinander angeht, aber teilweise auch einmal die Sprache, muss man, glaube ich, diesen zeitlichen Kontext noch mitsehen. Aber mir hat es wieder total gut gefallen, das Buch zu lesen und hat mich total gefesselt und hat einfach für mich irgendwie perfekt zum Thema Emotionen auch gepasst.
Ich finde, also vor allem Emotionen war halt auch so ein gutes Thema, finde ich, weil da sehr viel möglich war. Und ich habe das Gefühl, dass man manchmal erst Bücher wahrscheinlich nach dem Lesen so rausgefunden hat, so, ah, das passt wirklich gut. Erstmal möchte ich anfangen mit damit, dass ich sehr happy über diese Challenge immer noch bin, weil das Buch, das ich gelesen habe, eins ist, das ich mir im Dezember gekauft habe. Und ich weiß genau, wenn ich mir das nicht so bewusst vorgenommen hätte, dann hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger in meinem Bücherregal gewartet, weil das war so ein bisschen so ein Impulskauf. Ich war bei Dussmann und habe das da gesehen und war so, okay, ich kaufe das jetzt. Und manchmal vergesse ich die dann, wenn das nicht so krass Leidenschaftswunschbücher sind. Und deswegen war ich super happy, dass ich mir das vorgenommen habe und auch gelesen habe, weil es mir so gut gefallen hat. Ich habe The Woman in the Library von Sulari Gentile gelesen. Das ist eine australische Autorin. Und ich muss direkt sagen, bevor ich irgendwas über den Inhalt sage, dieses Buch hat keine besonders gute durchschnittliche Bewertung bei Goodreads und ich glaube auch nicht, dass man das pauschal jedem empfehlen kann. Ich sage euch gleich, worum es geht und wie das Buch geschrieben ist und wenn ihr danach denkt, ja, das passt zu mir, dann empfehle ich euch das zu 100%. Wenn das nicht so interessant für euch klingt, dann wäre es vielleicht keine so eine pauschale Empfehlung. Aber für mich war es ein 5-Sterne-Buch und das ist, also ich war so happy darüber. Und zwar geht es in dem Buch um eine Frau in einer Bücherei, wie der Titel schon verraten lässt. Und zwar Freddy, die Autorin ist und die an ihrem neuesten Thriller gerade schreibt und sich inspirieren lässt von den anderen Menschen, die da in der Bücherei um sie herum sitzen. Sie sieht da drei Personen in ihrem direkten, näheren Umfeld und analysiert die so ein bisschen und fängt an zu tippen. Und man spricht aber ja nicht, weil wir sind ja in einer Bücherei. Und auf einmal hören alle einen Schrei. Und nachdem sie also diesen Schrei gehört haben, fangen die vier, die da in der Bücherei an einem Tisch gesessen haben, an darüber zu reden, spekulieren so ein bisschen, was es damit auf sich haben könnte und erfahren am nächsten Tag, dass eine Leiche in der Bücherei gefunden wurde. Und dann beginnt eine Art Freundschaft zwischen den Vieren, die jetzt irgendwie rausfinden wollen, was es mit diesem Todesfall auf sich hat. Es geht auch um ein bisschen Romance, also es knistert zwischen ein paar von denen. Und es gibt dann noch andere Verbrechen, die geschehen. Und es geht einfach darum, wie diese vier Personen das alles irgendwie auflösen möchten und wer hinter diesem Mord steckt. Und das Buch ist nicht einfach wie ein Thriller oder Krimi erzählt, sondern das, was ich euch gerade geschildert habe, also dieses ganze Szenario, sie sitzen in der Bücherei und erfahren etwas über einen Mord und so weiter, ist ein Buch. Und wir lesen also ein Buch in einem Buch und das ist uns auch von Anfang an klar, denn das Buch fängt an mit einer E-Mail und zwar von Leo. Und Leo schreibt Hannah, einer sehr berühmten Autorin, dass er sich schon auf ihren neuesten Roman freut und ob sie nicht mal was in den USA schreiben möchte und er ihr dann helfen könnte mit so ein bisschen Insights über das Leben in den USA und in Boston in dem Fall. Und so gibt es also nach jedem Kapitel, was wir aus diesem Buch lesen, was Hannah schreibt, im nächsten Kapitel eine neue E-Mail von Leo, in der er zum Beispiel Feedback gibt zu diesem, er ist wie so ein kleiner Beta-Reader, also so jemand, der nicht Korrektur liest, aber einfach so ein bisschen Inhalt, Rückmeldungen gibt. Und schreibt eben zum Beispiel, dass er die Charaktere spannend findet. Er spekuliert auch ein bisschen, oh, wer war's? Gibt auch Feedback eben zu Boston und wie das dargestellt wurde und zur Sprache. Und irgendwann werden Leos E-Mails aber immer komischer und auch ein bisschen extremer, könnte man sagen. Und so entwickelt sich quasi in diesem Buch eine zweite Geschichte, die man verfolgt. Und zwar, was es mit Leo auf sich hat, der Hannah diese E-Mails schreibt. Und wir kriegen nie Hannahs Antworten zu Gesicht, wissen aber, dass Hannah antwortet, weil das so aus der Korrespondenz raus hervorgeht. Und haben damit einen zweiten Fall, den wir konsumieren in dem Buch. Und ich fand dieses Konzept so einzigartig, weil man sich eben ständig abwechselt zwischen einer Geschichte, die ich lese und bei der ich auch ein bisschen miträtsel, wer es denn war, und diesen E-Mails, die immer seltsamer werden und man sich so denkt, so, okay, was ist das für ein Typ? Und dieses Hin und Her fand ich richtig gut. Das war, oh mein Gott, ich habe das total geliebt. Ich habe mich auch immer auf beides gleichermaßen gefreut. Ich habe mich gefreut, die Geschichte zu lesen. Ich habe mich gefreut, die E-Mails weiterzulesen, weil das so ein bisschen spooky war. Ich fand's richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass aber die Erzählweise der Grund ist, warum es halt vielen auch, glaube ich, nicht so gefällt, weil es eben nicht so eine klassisch erzählte Geschichte ist. Also wer vielleicht gerne Thriller und Krimis liest und vielleicht auch so ständig diese extreme Spannung braucht, für den ist das, glaube ich, eher nichts. Aber wer vielleicht was Neues ausprobieren will und sich darauf so einlassen will, könnte ich mir vorstellen, dass euch das gefällt.
Ja, ich muss sagen, dass es auch eins der Bücher ist, als ich das gesehen habe, dass du das bei uns bei Instagram, also Amanda macht die Posts für die Lese-Challenge, kann ich ja dazu sagen. Und als ich das Foto auch gesehen habe, weiß ich, oh, das sieht gut aus. Das ist voll das Cover-Design, was mich auch irgendwie angesprochen hat.
Fand ich auch. Ich dachte vor allem auch, die Frau ist so geschockt auf dem Bild, aber die Frau soll, glaube ich, die schreiende, tote Frau aus der Bücherei darstellen. Aber es ist trotzdem eine Emotion. Es war ein Todesschrei. Also ja, zähle ich auch als Emotion. Ja, ich habe schon geguckt, was ihr alles so gelesen habt und wir haben auch heute schon den Post gemacht für unsere März-Challenge. Wir lesen nämlich Bücher zum Thema Tiere. Wenn ihr rausfinden wollt, was wir lesen, geht am besten zu Instagram und schreibt uns bitte dann auch, was ihr lest, weil das finde ich immer sehr spannend und dann fülle ich immer meine Goodreads-Liste mit Sachen, die mir gefallen.
Ja. Wir haben beide gerade festgestellt, dass wir auch keine Hot-Tags haben, aber ich glaube, das passt auch so. Amanda muss mich gleich noch editieren. Wir haben ja aktuell sehr viel zum Vorbereiten und sehr viel zu machen. Mm. Und es ist Zeit, dann vielleicht uns zu verabschieden.
Genau, deswegen beenden wir diese Folge an dieser Stelle und wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hoffen, wir hören uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.